dungeoneering. All the monsters keep appearing, all to be a dungeoneer.
Willkommen zur Erzählperspektive, der Spielleiterrunde vom Kaffeepott. Im Kaffeetatz haben wir den Rollenspiel-Zusammentisch und Zusammentag und infolgedessen auch geballte Kompetenzen an Spielleitung und mit denen will ich im Rahmen von der Erzählperspektive Erfahrungen austauschen. In dieser Folge soll es um die uralte Frage nach Regel leicht oder Regel schwer gehen. Was bevorzugen wir? Was ist besser für Anfänger? Und am Ende werden wir noch jeder von uns über ein paar Systeme reden. Ich sitze heute mit drei wunderbaren Spielleitungen zusammen. Zuerst Jan, wer bist du? Was trinkst du? Du bist ja das erste Mal hier.
Hi, ja, ich bin Jan. Ich bin Spieler und Gast im Kaffeesatz relativ häufig. Zum einen eben zum Rollenspielen, das seit bald 15 Jahren. Und habe hier meine ersten Runden gespielt und meine ersten Runden gemeistert. Und ich trinke heute ein alkoholfreies Stördebecker Atlantic Ale. Bin sehr froh, dass es das gibt.
Sehr schön. Was spielst du gerade alles oder meisterst du?
Genau, in der letzten Zeit habe ich nicht viel gemeistert. Ich bin gerade Spieler und spiele Elder Scrolls, glaube ich, Version 3. Das ist so ein fangemachtes Rollenspiel zu Elder Scrolls. Das ist ganz spannend. Und gemeistert habe ich schon ganz verschiedene Sachen, vor allem eher Richtung Rules Light, würde ich sagen. Unter anderem Mothership als letztes, Merkberg, Cyborg, ICRPG. Das war mein erstes Spiel, was ich gemeistert habe.
Gut, dann haben wir noch Robert. Wer bist du und was trinkst du?
Ja, hallo. Also, ich bin Robert, ich trinke ein Eibauer Schwarzbier, mal ein bisschen was anderes heute. Ich bin schon länger DM, vor allem hier im Kaffeesatz unterwegs und derzeit meistere ich selber zwei Kampagnen World of Darkness Vampire und spiele in einer Warhammer Fantasy Kampagne mit.
Dann haben wir noch Alex. Wer bist du und was trinkst du?
Ich bin Alex, ich trinke gerade ein Kulmbacher Edelherb alkoholfrei. Ich bin seit 25 Jahren Spielleiter, habe mit einem System angefangen, das man Rules Heavy nennen könnte. Zurzeit komme ich gerade von der Dreieich-Con und habe da zwei Runden Subversion gespielleitet und spiele selber zurzeit in einer DSA 4.1 Kampagne und in drei Shadowrun 6 Runden.
Und ich bin Michi und trinke auch ein Stördebecker Atlantic Ale alkoholfrei und meistere gerade hauptsächlich im Kaffeesatz Kleinigkeiten, ein paar eigene Systeme, die ich entwickle. Fangen wir an mit dem, worum es heute gehen soll. Rules Light gegen Rules Heavy. Oder gibt's da überhaupt ein Gegen? Gute Frage. Ich würde sagen, erstmal gucken wir, was es so gibt, was die beiden ausmacht. Man würde sagen, Rules Heavy sind Systeme, die sehr viele, sehr komplexe Regeln haben, aber auch viele Optionen haben und relativ genau darauf eingehen, wie diese Regeln sich auf die Spielwelt auswirken. So würde ich das abgrenzen zu Rules-Light-Systemen, die meistens eher narrativ geordnet sind und meistens eher darauf aus sind, bestimmte Regeln zu vereinfachen, damit es schneller wieder zum Rollenspiel gehen kann. Was meint ihr dazu?
Ich würde es ähnlich einteilen. Also in meinem Kopf sortiere ich aber gerade alles eher auf so einem Kontinuum zwischen D&D-Varianten. Also die Spiele, die ich gespielt habe, sind so, also alle eher Fantasy-Spiele, aber ich würde genauer wie du sagen, dass die einen halt mehr Fälle von Dingen, die passieren können, abdecken und dadurch den SpielerInnen im Grunde Sicherheit geben oder genaue Anweisungen geben, was sie machen können und wie sie das machen können und wo sie das machen können, während die Rules-Light-Spiele da mehr Offenheit lassen und dann mehr im Grunde von der Spielgruppe verlangen, das miteinander auszumachen, was jetzt in Ordnung und was fair ist, würde ich sagen.
Vom Prinzip her würde ich mich Michi ziemlich gut anschließen mit der Unterscheidung zwischen Rules-Heavy und Rules-Light. Was ich bei Rules-Heavy sagen würde, ist meinerseits, es soll Details darstellen können. Es soll halt wirklich für jeden Fall eine Option geben, beziehungsweise wird es sehr oft einzelne Möglichkeiten geben, Dinge zu prüfen. Wo ein Rules-Light-System einfach nur sagt, okay, du möchtest das und das machen, gib mir einfach einen Wurf darauf und wir gucken, ob es klappt. Ohne groß, noch drumrum, gibt es Besonderheiten dergleichen, wo es mehr um, ich sag auch mal, die Geschwindigkeit geht, Checks abzubilden. Weil das ist für mich auch so ein Faktor bei Rules-Heavy, den man bedenken muss teilweise. Es gibt Systeme, die das sehr schön darstellen, wo es auch nicht schwer ist, den Check darzustellen, auch wenn es viele Regeln sind, es dauert halt aber nur leider, den Check darzustellen. Was für mich persönlich eher eine Einordnung in Rules Heavy ist, einfach vom Aufwand her auch teilweise, den das Spiel braucht.
Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel ergänzen oder will gar nicht so viel ergänzen. Ihr habt das gut durchdefiniert. Es fällt mir schwer, die Einteilung generell zu treffen. Deswegen überlasse ich das euch. Das liegt aber mit Sicherheit auch daran, einfach wo ich herkomme.
Ich würde auch sagen, dass das ganze Ding ein Spektrum ist und es gibt vielleicht das ultimative Rules-Heavy-System namens, Gott bewahre diesen Namen, helft mir Götter des Rollenspiels fatal, was wirklich das schlimmste Rules-Heavy-System aller Zeiten ist, was Würfeltabellen hat, die über 400 Seiten ausgestreckt sind. Es ist furchtbar. Wenn ihr mal jeweils einen wirklichen Crash-Out von einem furchtbaren System sehen wollt, guckt euch Fatal an. Oder macht es besser nicht, es ist besser für eure Gesundheit. Und Woods Light würde ich fast schon Fate sagen. Fate Core. Weil Fate Core ist einfach nur, du sagst fünf Begriffe, packst sie zusammen oder weiß es. Vielleicht sogar, ja, weiß es sogar, wo du drei Begriffe hast und die dann einfach einen +1 Bonus auf einem Wurf geben. Mehr ist es nicht. Und dann wirfst du 2-6, versuchst über 7 zu kommen. Ich glaube, so war es, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt Systeme, die sehr simpel sind.
Ich würde zwei Sachen ergänzen oder zusammenfassen. Also wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe bei euch, macht Rules Heavy versus Rules Light ein Stück weit auch aus, wie schnell komme ich an den Tisch? Also durch wie viele Regeln muss ich mich durcharbeiten, bis ich das Spiel überhaupt leiten oder verstehen kann oder spielen kann? Und wie schnell funktioniert es am Tisch selber? Also wie viele Boni oder irgendwelche Werte muss ich dort im Blick behalten oder berechnen, damit ich weiterspielen kann?
Da würde ich kurz aufbauen darauf. Das macht für mich die Grundeinstellung aus für Rules Heavy und Rules Light, weil es eine Orientierung gibt. Es gibt aber auch Rules Heavy Systeme, die haben einen sehr leichten Einstieg an den Tisch, weil die ein grundsätzlich einfaches System für alle Würfe, für alle Proben haben. Der Punkt ist dann aber teilweise, was dann drumrum gehört. Mit, wie kann was beeinflusst werden, was gibt's an Zusatzsachen. Wo ich sage, es kann auch was Rules Heavy sein, was für Leute einen schnellen Einstieg bietet, wo man Stück für Stück in die Tiefe gehen kann. Wo ich definitiv mitgehe, ist, Rules Heavy braucht definitiv für eine Spielleitung deutlich mehr Vorbereitung als ein Rules Light System.
Da würde ich dir widersprechen wollen, oder das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ein Rules Heavy System muss für eine Spielleitung nicht komplizierter sein. Ich sehe es sogar eher andersrum. Ein Rules Heavy System ist aus meiner Sicht und von meinem Spielleiterstil her für den Spieler das anstrengendere System. Das liegt aber daran, dass ich von meinen Spielern erwarte, dass die Regeln zu ihrem Charakter kennen. Damit ich als Spielleitung nicht eventuell 5 Bücher auswendig kennen muss, um Regeln zu betrachten, sondern sagen kann, du kannst das so machen. Und du kennst deine Regeln und ich habe nur einen groben Überblick.
Okay, bei dem Punkt kann ich mitgehen. Das macht wirklich einen Unterschied, das kann man so sagen. Was für mich der Punkt eher noch so ist, wenn ich da ein bisschen anknüpfen kann, bei Rules Heavy, ja, es macht die Übersicht einfacher teilweise, weil wenn jeder seine Regeln kennt, ich sag mal so, vielleicht könnte man aber auch in der Blick sagen mit, wie es vielleicht für ihn eine neue Spielleitung ist von Einstieg her. Weil ich habe jetzt gerade gemerkt, ich bin von meinen Erfahrungswerten ausgegangen, wie ich es sehen würde. Wenn ich jetzt sage, ich habe gar keine Erfahrung, dann kenne ich ja den Unterschied zwischen beiden nicht. Dann hat man für beides, sage ich es mal, so Vorteile wie Nachteile. In Rules Light System habe ich einen schnelleren Einstieg, ich komme schneller voran. Mir fehlt aber vielleicht auch viel Zuarbeit vom Regelwerk für Gegnerwerte und dergleichen, weil ich mir selber ausdenken muss. Bei Rules Heavy habe ich das halt vorgegeben. Nachteil ist, ich muss mich halt durch das ganze Regelwerk arbeiten und gegebenenfalls ein bisschen besser planen. Das ist mein Gedanke gerade.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist nicht nur der Umfang und das, also was ich an Regeln habe und wie viel Mathe vielleicht da auch drin steckt, sondern auch, was das von mir abverlangt. Und da, glaube ich, ist eine andere Unterscheidung noch, die, also ich weiß nicht, ich hatte es vorhin, glaube ich, versucht anzudeuten, die Freiheitsgrade, die beiden Arten oder die beiden Pole ausmachen und dann, was ich als Spielleitung oder als Spielerin vielleicht möchte von einem Spiel. Also während, also ihr habt das beide, glaube ich, jetzt angesprochen, ein Rules-Heavy-System gibt mir viel an die Hand, gibt mir viel, also Guardrails, hier, also Schienen, mit denen ich arbeiten kann, die mir Sicherheit geben, weil alles abgedeckt ist. Was es leichter machen kann, weil wenn ich so ein Typ bin, dem es halt leichter fällt, mit diesen Regeln zu arbeiten, während ein Rules-Light-System mir sehr viel Freiheit gibt und wenn ich damit arbeiten kann und möchte, kann ich da sehr viel selber entscheiden. Wenn mir das aber schwer fällt, mit dieser Freiheit umzugehen, die ja irgendwie auch dann wie ein weißes Blatt vor einem liegen kann und einen überfordert, dann kann ein Rules-Light-System auch total überfordern und schwierig sein für Spielleitungen wie für Spielende.
Gebe ich dir recht? Und an dich die Frage, was hält denn das Rules-Light-System davon ab, dir die Werte für NSCs mitzugeben? Wenn die gleichen Werte haben wie Spieler, sind die genauso Rules-Light, nur das Buch ist dicker. Das klingt für mich, als würdest du Rules-Heavy durch die Stärke des Buches definieren und nicht durch, ich habe eigentlich wenige Regeln und habe dafür viel Weltbeschreibung, was wiederum mit den Rules wenig zu tun hat.
Ja, okay, das kann ich verstehen, die Aussage. Ich sag's mal so, bei Rules Light bin ich bisher immer gewöhnt gewesen, dass der Umfang, ich sag mal so, was dir als Spielleitung zugearbeitet wird, deutlich geringer ist, als das, was in Rules Heavy drin ist. Du hast einfach weniger, ich sag mal so, Material grundlegend vorliegen. Das kann man blöd gesagt mit der Dicke vom Buch teilweise abgleichen, weil natürlich, je weniger Buch ich habe, desto weniger Regeln habe ich. Klar, bei Rules Light habe ich auch Gegnerwerte und dergleichen vorgegeben. Das ist nur ein persönliches Ding, was mir so aufgefallen ist. Für so einfache Regelwerke, die ich bisher gespielt habe, da haben mir manchmal Gegnerwerte einfach gefehlt. Da gab es ein paar Vorgaben und dann war das so, jetzt muss ich per Hand abschätzen, was passt denn jetzt von den Werten her einfach. Wo bei einem Rules Heavy, du hast einfach eine riesen Auswahl schon vorgegeben, das nimmst du, das passt schon irgendwie. Wo ich sage, das ist vielleicht der Freiheitsgrad einfach, der da hilft. Ich persönlich mag zum Beispiel für solche Sachen wie hier im Kaffeesatz zu leiten, Rules Light Systeme gern, weil ich dann einfach frei sein kann und man kann sagen, komm, wir machen das einfach mal. Weil auch viele Neulinge dann nicht viel denken müssen, einfach einsteigen können. Ist ein schönes Beispiel. Andererseits leite ich aber auch hier Vampire, wo ich sage, das braucht eine gewisse mehr Vorbereitung, weil da viel mehr Hintergrund dazu gehört. Weil, auch wenn es blöd klingt, das Wissen über die Welt oder wie diese Welt gebaut ist, gehört für mich zum Teil auch mit zu Rules Heavy und zu Rules Light dazu. Weil Rules Light ist für mich, wie es Jan gerade schön sagte, die Freiheit, ich kann in dieser Welt bauen und machen, was ich möchte. Und ich brauche nicht wirklich einen Plan haben, dass irgendwas schiefgehen könnte dergleichen. Wobei Rules Heavy schon dahinter steht mit, okay, es gibt bestimmte Aktionen, die kann ich in dieser Welt nicht machen. Die haben bestimmte Eigenschaften, die haben bestimmte Folgen automatisch. Kann ich dann später bei Vampire mal ein paar Beispiele dazu bringen, würde ich jetzt hier noch nicht anführen.
Ich würde dazu noch sagen wollen, dass ich auch bei euch auf jeden Fall bin. Rules Light und Rules Heavy, beides ist gleich gut geeignet für einen Anfänger. Es kommt darauf an, was dir mehr liegt, finde ich. Weil wenn du jemand bist, der sich eine geile Geschichte ausgedacht hat und der einen Storyteller at heart ist und sagt, ich möchte diese eine Geschichte erzählen, ich möchte diesen Plot mit meinen Spielern erleben, dann reicht dir ein Hood-Side-System. Es geht auch mit einem Woods Happy ohne Probleme. Aber es reicht auch ein Woods Side-System. Und das ist vielleicht sogar einfacher, weil dann ist dir egal, ob der Ogre jetzt auf Seite 50 steht oder ob derselbe Ogre derselbe ist wie der Banditenchef am Ende. Weil du weniger hast. Weniger zum Beispiel zur Auswahl hast. Das ist dir dann am Ende egal. Das funktioniert trotzdem genauso gut, wenn die Story wichtig ist. Wenn du aber auch ein Spiel dazu haben willst, einen gamistischen Ansatz, wenn wir die drei großen Ansätze im Rollenspiel rannehmen, simulatorisch, ich möchte möglichst die reale Welt abbilden. Narrativ, ich möchte eine Geschichte erzählen. Der Realismus kann außen vor bleiben. Und gamistisch, ich möchte ein tolles Spiel haben. Dann ist das halt schon generell so, dass auch ein gamistischer Ansatz für eine Spielleitung da vielleicht ein Woods Heavy vielleicht ein bisschen besser ist. Weil es dir mehr Guardrails, genau, mehr Schienen gibt, mehr Möglichkeiten gibt, dich auf darauf zu fokussieren, wie du dann auch deine Geschichte natürlich und wie du dann auch deine Abenteuer durchplanst.
Was mir an sich wichtig ist noch zu erwähnen, auch ein Rules Heavy System hat meistens die Option, es leichter zu spielen und wenn man, es ist immer so, macht euer Spiel draus ein bisschen. Nehmt euren Spielstil, ihr müsst nicht alle Regeln auswendig kennen, redet mit den Leuten vorher einfach. Wie schlimm sind die regeltechnisch drauf? Es gibt Spielertypen, die sind da leider sehr schlimm. Die möchten da wirklich alles so, wie es da steht. Und wenn was nicht da steht bei einem Rules-Heavy-System, dann geht es nicht. Oder dann geht es nur sehr anders. Und an der Stelle sage ich, traut euch einfach zu sagen, ich mache es jetzt so, wir schauen es im Zweifel später nach. Weil am Ende geht es darum, dass ihr Spaß habt und nicht 2 Stunden lang in Regelbüchern sucht, wo findet ihr die Regel?
Genau. Spielfluss ist da wichtiger, als dass man endlich die Regeln richtig macht. Man kann auch einfach sagen, der Spieler da ruled es jetzt so, auch bei Rules Light, auch bei Rules Heavy, er ruled es so, er sagt, wir machen das jetzt so, wir können bis zum nächsten Mal nachgucken, kannst du gerne machen, ist dir ja wichtig als Spieler, und dann gucken wir, dass wir es beim nächsten Mal richtig machen. Aber jetzt machen wir es so, dass wir weiterkommen.
Genau.
Vollkommen sinnvoll, bin ich voll dabei. Das ist auch eine Regel, die ich persönlich sehr viel verfolge. Auch was Alex gesagt hat, dass die Spieler ihre Regeln kennen müssen. Da bin ich auch sehr stark dabei. Ich meistere zurzeit relativ häufig, also relativ häufig, ich hab's jetzt 6-7 Mal gemeistert, Daggerheart. Und ich habe keine Ahnung, wie ein Ranger funktioniert. Es ist mir egal. Das soll der Spieler sich selbst angucken.
Da kann man jetzt vielleicht mal, weil es ja gerade um Regeln kennen, Regeln nachschlagen und für die Spieler ihre eigenen Regeln kennen geht. Das ist für mich persönlich eine Sache für Rules Heavy Systeme, ein Qualitätsmerkmal, ob es ein gutes Rules Heavy oder ein schlechtes Rules Heavy ist, wie gut erlernbar die Regeln sind. Ich habe ein gutes Rules Heavy geschrieben, wenn ein neuer Spieler seine Regeln gut verinnerlichen kann und nicht die Hälfte seiner Talente jedes Mal vergisst bei einem Spiel. Und dann 3 Minuten später sagt, ach, ich hatte doch noch das und das. Pech gehabt. Ein schlechtes Rules Heavy macht's unübersichtlich. Dann verknüpft man komisch Dinge, die ich sag mal so, spielflusstechnisch vielleicht nicht Sinn machen. Wo man sagt, ach, das und das. Das ist für mich vielleicht so ein Qualitätsunterschied für Ruse Heavy Systeme, ob die gut oder schlecht sind, wie gut erlernbar sie sind. Weil es gibt genug Ruse Heavy Systeme, die super auch für Anfänger sind, wenn man Stück für Stück aufbaut und nicht irgendwo schon startet auf Level, ein paar Level nach vorn geschoben, weil man diese Anfang-Hochlevel-Sachen überspringen möchte. Manche brauchen das aber gerade, weil diese Hinführung geplant ist. Wäre zumindest mein Gedanke.
Wenn man One-Shots macht und Spieler, die das erste Mal ein System spielen, ist es natürlich nicht so, dass ich als Spielleiter erwarten kann, die Spieler kennen ihre Regeln.
Ja.
Und darauf wollte ich noch hinweisen, wenn ich sage, ich achte darauf, ich möchte, dass Spieler ihre Regeln kennen. Das kommt auch auf das Setting drauf an.
Das ist, wie Alex gerade schon sagt, für eine Kampagne sollte der Spieler seine Regeln kennen. Für einen One-Shot, wenn die Spielenden ihre Regeln mal nicht kennen. Dafür ist dann der DM da, dass man sagen kann, hier, ich habe auf meinem Zettel das und das stehen, was sagt denn das? Da aber auch wieder Initiative an den Spielenden, der muss zum Spiel, zur Spielleitung gehen und sagen, hey, ich weiß nicht, was das ist, erklär's mir bitte nochmal. Weil es manchmal sehr wichtig sein kann. Deswegen auch immer wieder der klassische Punkt, Spielende wie Spielleitungen, fragt einfach nach gegenseitig, wenn irgendwas unklar ist. Nicht einfach, okay, dann ist es jetzt so passiert. Nee, fragt ruhig, da tut euch keiner was ab.
Wir sind alle nicht bösartig, ja. Fast alle nicht. Dann würde ich jetzt übergehen, in, falls wir mal über ein paar Systeme reden wollen, um einfach mal zu zeigen, wie die sich in diesem Spektrum, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt Rules Light, es gibt Rules Heavy wegen mir, aber in der Reihenform gibt es das nicht wirklich. Deswegen ist es ein Spektrum, wie sie sich darauf aufteilen und was wir da als Beispiele nehmen können, um mal zu sehen, wie wir das einordnen und welche wir davon vielleicht auch gut halten für bestimmte Spielertypen oder Spielleitungstypen.
Gut, dann würde ich persönlich gleich einmal beginnen. Und zwar würde ich mit dem ersten Rules Heavy anfangen, das ich im Kaffeesatz mal in einem One-Shot gespielt habe, weil das eine Freundin von mir hier sehr gerne ausprobieren wollte, mit erfahrenen Spielleitungen in dem Moment, muss ich dazu sagen, für den Kontext, und zwar Arcane Codex. Arcane Codex ist aus meiner Sicht ein sehr schön gemachtes Regelwerk. Es hat eine schön geschriebene Lore, es hat verdammt viel Input für die Spielleitung, es hat für die Spielenden eine sehr, sehr schöne Charaktererstellung. Es hat wirklich eine schöne Tiefe, es ist verständlich in der Charaktererstellung. Jetzt kommt aber mein großes Manko an diesem Rules Heavy System. Es macht alles Sinn, dass ich Werte habe, diese Werte einzeln abbilden kann auf eigene Sonderfähigkeiten. Ich kann dort wirklich jeden Einzelfall richtig schön abbilden. Arcane Codex hat einen großen Nachteil schon mal. Es gibt Sprachbarrieren in dem System. Ich muss mir jede Sprache, die ich sprechen möchte, in diesem System einzeln kaufen. Und ganz klassisch, ein Common gibt es wieder nicht. Und es gibt sozusagen, du kannst nur die Sprachen verstehen, die du auch sprichst. Also sozusagen, du kannst auch nicht sozusagen unter den Spielern theoretisch sagen, ich habe 5 Leute, die 5 verschiedene Sprachen sprechen. Die verstehen sich theoretisch nicht. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Zumindest, wenn man was Laufendes spielen will. Da muss man sich einigen, es gibt ein Common oder alle sprechen eine Sprache zumindest gemeinsam. Jetzt kommt aber mein größter Kritikpunkt an diesem System. Wir haben einen One-Shot dort gespielt. Wir haben in diesem One-Shot als erfahrene Spielleitungen uns schwer getan, eine Systematik dieses Spiels komplett zu verstehen. Weil ein Check bei Arcane Codex ist immer ein Würfelwurf mit deinen Stats gegen einen Zielwert. Das klingt erstmal nicht schlimm. Jetzt kommt aber der Twist. Du musst Erfolge ansagen. Wie viele Erfolge du erreichen möchtest, um zusätzlich Informationen oder im Kampf zusätzlichen Schaden zu machen. Und jetzt kommt aber das große Problem daran. Jeder Erfolg, den du ansagst, senkt deine Chance auf Erfolg. Also du würdest zum Beispiel grundsätzlich mit Stats würfeln gegen eine 14 mit deinen 2W10. Wenn du aber 4 Erfolge haben willst, würfelst du nur noch gegen eine 10. Das ist halt etwas merkwürdig dann. Du sagst Erfolge an, um einen besseren Erfolg zu bekommen, senkst aber deine Chancen, überhaupt einen Erfolg zu haben.
Also sagst du quasi an, was du spieltechnisch narrativ als Gewinn haben willst und musst dafür deine Chance, es zu schaffen, senken.
Richtig. Ist simulatorisch gesehen super gemacht, narrativ und abhandlungstechnisch die Hölle. Weil erstmal die Gewohnheit reinkriegen, dass man diese Erfolge auch ansagt und nicht einfach seinen Check würfelt, weil es auf jede Probe gilt, auch die normale Sozialprobe. Ich gehe zum Barkeeper und frage den nach Informationen. Und der Punkt ist einfach, man weiß nie, wie viel man ansagen soll. Weil, ja, ich möchte mich gerne in der Stadt nach Informationen umhören. Na, sage ich jetzt 2 an? Sage ich 4 an? Vor allem ist da wieder das Hintergrundproblem selbst für die Spielleitung da. Ich muss mir ja theoretisch überlegen, wie viel Informationen kann derjenige hier überhaupt rausholen, um eigentlich fair zu sagen, ey, du brauchst maximal 3 Erfolge ansagen, mehr kannst du hier gar nicht bekommen. Weil der denkt vielleicht, okay, ich kann mich umhören und ein besonderes Geheimnis finden, wenn ich vielleicht 7 Erfolge ansage und es sogar schaffe. Und da ist es wieder die Klarheit, finde ich, die dort ein bisschen fehlt. Oder auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist da einfach für den Spielenden kein Spaß.
Dazu eine Frage oder Anmerkung. Also ich
mir ging das ähnlich bei einem anderen Spiel, das war überhaupt nicht Root Heavy, das war Whitehack, also eigentlich auch eine runtergekochte D&D-Variante. Ne, die, da gibt's so eine Wettmechanik, die habe ich nur gelesen und auch nicht richtig verstanden, die, glaube ich, so ähnlich funktioniert. Also irgendwie muss man da auch angeben, wie viel Punkte man einsetzen will oder wie viel gerade man gewinnen möchte und dann wird es entschieden. Ich habe die nie am Tisch ausprobiert. Kann das sein, dass das bei euch einfach auch so war, dass das im Spiel und für das Spiel total Sinn macht und vielleicht Spaß gemacht hätte, wenn man jetzt in der dritten Session ist und einfach rausgefunden hat, okay, so funktioniert das, so setze ich richtig meine Freiheitsgrade oder meine Gewinnstufen oder sowas, wie setze ich das ein?
Teilweise. Das Problem ist, wir haben mit Startcharakteren gespielt, weil Hochleveln macht keinen Sinn für einen One-Shot noch extrem. Das Problem ist dann, du hast mit dem Startcharakter schon Chancen, die so, ne, sind. Wo du sagst so, ich habe jetzt so eine 60% Chance, dass ich den Check mit 0 Erfolgen überhaupt schaffe. Wenn ich jetzt nochmal einen Erfolg runtergehe, senkt es meine Chance, ich sage jetzt einfach pro forma um 5-10%. Ist es mir das überhaupt wert? Weil wir sind oft an Situationen gekommen, wo wir gesagt haben, ja, ich brauche den Check jetzt nicht machen mit Erfolgeansagen, weil ich kann es dann gar nicht mehr schaffen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, vor allem im Kampf war es einfach so, cool, ich kann den Gegner jede Runde treffen, mache jede Runde meinen Schaden. Ja, ich muss extra Erfolge ansagen, um Schaden zu machen. Wenn ich dann daneben haue, ja super, dann zieht sich der Kampf nur noch länger, weil ich persönlich bin jemand, wenn ich in einem Kampf mittelmäßige bis schlechte Stats habe, versuche ich eher konstant Schaden natürlich zu machen und nicht einmal großen Bonk. Problem ist dann, wenn das jeder der Charaktere das Problem hat, davor zu stehen mit, ich kann entweder richtig zuhauen oder gar nicht. Oder nur konstant, dann hast du so ein... Die Spielgeschwindigkeit finde ich da nicht angenehm. Und es dauert immer wieder länger, die Checks abzuhandeln. Das hat man da deutlich gemerkt, weil man natürlich bei jedem Check vorher überlegt mit, wie viel Erfolge muss ich jetzt denn ansagen? Wie viel ist mir das wert? Und das ist für mich so ein Freiheitsgrad, zwar zu sagen, ich kann die Erfolge ansagen oder nicht, aber es dauert einfach. Und ich finde sowas... Das ist ein schlechter Rules-Heavy-Teil, wenn es den Spielfluss stark ausbremst.
Ich stelle mir gerade die Frage, ist das ein Rules-Heavy-Problem oder ein Rules-Heavy-Teil-Problem oder ist es ein Problem des gamistischen Ansatzes? Und für mich ist es eher ein Problem des Ansatzes der Spielmechanik und nicht ein Problem der Regeln.
Kann ich verstehen. Das Problem ist halt, effektiv wie der Check sich zusammensetzt mit deinen Grundwerten plus Bonuswerte, mit Rüstungsmali, bibabub. Der Punkt ist einfach schon, es dauert bei Arcane Codex schon erstmal den Grundwert auszurechnen. Das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, weil da kommt schon immer wieder das zusammen, dies zusammen, jenes zusammen. Plus Talente, plus dies, plus das. Das heißt, ich habe schon ohne Ende Modifikatoren auf den Wurf oder auch nicht, je nachdem, was ich mache, um dann erstmal zu gucken, wo komme ich denn überhaupt erstmal raus. Und das ist dann das, wo ich sage, da kommt das Rules Heavy bei Arcane Codex her. Und dann kommt halt noch zusätzlich dieses Ding dabei hoch, wo ich sage, es ist eine schöne Mechanik vom Gedanken her. Die meisten Spieler werden es aber irgendwann nicht nutzen, weil sie ihre Chancen nicht schlechter machen wollen, überhaupt Erfolge zu bekommen.
Da würde ich kurz mal einsteigen, weil ich kenne ein Rules-Light-System, was auch Jan kennt, glaube ich, wo das sehr gut geregelt ist auf eine ähnliche Weise. ICRPG, eins meiner Lieblings-Rules-Light-Systeme, ist das Buch, ist 90% irgendwelche Welten, die du spielen kannst. Es ist großartig, die Regeln selbst sind einfach, passen auf eine Indexkarte, toll. Aber eine Sache ist, du hast da eine Target-Number für die ganze Szene. Das heißt, deine Szene hat eine Schwierigkeit. Die wissen alle Spieler, die steht auf einer Indexkarte, auf einer Karteikarte. Da steht eine 12 drauf und da kannst du da plus 3 oder minus 3 drauf geben. Wenn du Vorteil hast, ist es minus 3. Wenn du Nachteil hast, ist es plus 3. Den kannst du aber auch selbst vergeben, indem du deinen Wurf erschwerst, um zum Beispiel einen anderen Schadenswürfel zu benutzen oder ähnliches. Das ist eine coole Mechanik, hat auch was vom Betting, weil du sagst, ach, nee, den Goblin, den batsche ich jetzt weg mit meiner ultimativen Fähigkeit. Und dann ist es halt plus 3, es ist schwieriger, das zu schaffen. Aber gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, das nicht so kompliziert, dass du ewig hin und her rechnen musst.
Ich wollte eigentlich nochmal zu dem Punkt vorher zurückkommen. Ich frage mich die ganze Zeit, also ob hier nicht andere Sachen noch zusammenkommen. Ne? Also du hast gesagt, einmal war es ein One-Shot, da ist vielleicht das Rules-Heavy-System vielleicht gar nicht so sehr für geeignet. Auch ich weiß nicht, wie erfahren jetzt auch die Spielleitung war.
Ziemlich erfahren, aber es ist, das haben wir auch festgestellt, dass ich da jetzt kurz schon die Frage beantworte. Das haben wir wirklich festgestellt. Arcane Codex ist ein sehr schönes System, aber nicht für One-Shots geeignet.
Genau, das als erstes. Und dann, was auch für Erwartungen und für Spieltypen rankommen. Also Erwartungen, also Michi, du hast das jetzt gerade gesagt, mit dem Vorteil und Nachteil +3, -3. Wenn ich die ganze Zeit nur D&D oder sowas gewohnt bin, okay, ich nehme 2 Würfel und nehme halt den besseren oder schlechteren, dann muss ich mich da erstmal umgewöhnen. Und das ist bei Arcane Codex dann für euch vielleicht genauso gewesen. Also ihr seid andere Spielmechaniken gewöhnt. Also es ist nicht nur, es ist ein rules heavy System und ihr spielt es das erste Mal, sondern ihr kommt vielleicht auch mit einer anderen Erwartung an Spielmechaniken ran, die das dann schwierig machen, dort den Einstieg zu finden.
Kann ich zustimmen. Das ist, kann man immer sagen, neues System, dann ist die Umstellung was ganz anderes. Vor allem, wenn es dann das Würfelsystem so manipuliert in einer Weise, wie man es sonst wahrscheinlich nicht gewohnt ist.
Genau, und habt ihr mal im Nachgang oder so nachgelesen, also ich meine, gibt ja im Netz dann eventuell Diskussionen darum, was gibt's für House Rules, also gibt's Kritiken an dem System, also okay.
Haben wir ehrlicherweise nicht. Das war für die Spielleitung, die das damals ausprobieren wollte, eine erfahrene Spielleiterin, die wollte gerne das System einfach mal meistern, weil ihr die Lore wirklich sehr gefallen hat zu der ganzen Sache, die ganze Welt und dergleichen. Sie wollte es einfach mal ausprobiert haben. Im Sinne von, sie hat das Buch, sie möchte es gerne mal testen. Und nur als Beispiel dafür, warum ich Arcane Codex sage, ist ein Rules Heavy, dass ich es besser erklären kann. Ich habe in diesem One-Shot einen Dampier gespielt. Also sozusagen einen halben Vampir, wenn wir es mal so nennen. So ein Zwischending zwischen Mensch und Vampir. Ich habe meine Sonderregeln aufgeschrieben und ich war noch ein Kleriker zusätzlich. Ich hatte 7 Seiten A4 selbstgeschriebene Notizen zu meinem Charakter mit all meinen Talenten, all meinen Regeln, all meinen Sondersachen. Frank hatte damals einen Ork gespielt und er hatte, glaube ich, 3 Seiten. Es ist halt einfach der Punkt, wie viel noch nebenbei dann dazukommt. Es ist viel Sachen fluff, viel Sachen, die man nie wieder braucht, aber es ist einfach die Menge, die einen erschlägt. Was ich dort sagen muss, wo ich sage, für eine Kampagne ist es super, weil dann hat man auch die Zeit, natürlich sich drauf einzustellen. Es ist aber auch manchmal einfach ein bisschen too much, würde ich persönlich sagen.
Aber trotzdem, wenn ihr Arcane Codex spielen wollt, spielt es. Hat eine wunderschöne Welt und wenn man die Zeit hat und sich reinarbeiten kann, ist es sicher auch ein sehr gutes System.
Meine Empfehlung, jede Spielleitung, die das Buch irgendwie sich leihen kann oder irgendjemand einen Bekanntenkreis hat, wo man sich leihen kann oder selber hat, schaut euch mal die Charaktererstellung für Arcane Codex an. Das ist der eine Punkt, wo ich dort richtig Respekt zollen muss, weil die ist richtig, richtig gut gemacht. Bis auf die Darstellung im Regelwerk. Die Darstellung im Regelwerk ist, springe von Seite so, zu Seite so, zu Seite so, zu Seite so, zu Seite so. Ich habe halt nicht einen Abschnitt Charaktererstellung, der hintereinander wegläuft, sondern ich habe Charaktererstellung. Suche dir ein Volk aus. Völker stehen auf Seite sowieso. Suche dir eine Klasse aus. Klassen stehen auf Seite sowieso. Und so springst du immer wieder hin und her. Das ist nicht schön. Die Tiefe aber, an die du gehst und die Gedanken über Backstory, Eigenschaften deines Charakters, die du machst, ist in dem System wahnsinnig gut gemacht. Das muss ich dem System geben.
Danke, also total spannend. Aber die Diskussion, wie schreibe ich ein System, wie designe ich das und wie gestalte ich dann, also wie bringe ich es im Grunde Spielleitungen und SpielerInnen bei, das ist ja nochmal ein ganz anderes Fass, was natürlich mit einem großen System eventuell nochmal komplexer wird als mit einem kleineren.
Ja. Kommentiert mal, ob ihr darüber was hören wollt. Jan, erzähl uns mal von einem System, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was du vielleicht auch mal überlegen würdest, was erwähnenswert ist.
Ich würde eigentlich fast gerne mit Rules Heavy weitermachen, um auch so ein bisschen meine Meinung dazu nochmal ein bisschen hier mit einzuflechten. Das erste Spiel, was ich gespielt habe mit einer sehr fähigen Spielleitung, war im Grunde Pathfinder. Das ist ja für Leute, die sich da tiefer reinlesen wollen, ist im Grunde eine D&D 3.5 Version. Die dann quasi von der Firma umbenannt und nochmal mit einer neuen Oberfläche versehen wurde. Also eine ganz spannende Firmengeschichte auch von Paizo dahinter. Genau, und das ist würde ich auf jeden Fall zu den Rules-Heavy-Systemen, vielleicht sogar zu den gamistischen Systemen zählen. Und das war mein Einstiegssystem. Mich hat das unheimlich gefordert, aber ich verstehe auch total den Appeal irgendwie da dran. Also was mich total überfordert hat, war im Grunde, wie viele verschiedene Optionen ich hatte und wie gut ich die aufeinander abstimmen muss. Also und was meine einzelnen Waffen können und so. Also wie viel ich im Grunde als Einsteiger dort mir anlesen musste und miteinander in Beziehung setzen musste, um dann wirklich einen fähigen, sinnvollen Charakter zu erstellen. Für eine längere Kampagne, wenn ich da selber Interesse Interesse dran haben, macht das absolut Sinn und sicherlich auch Spaß. Mich hat es total überfordert. Da war ich sehr froh, dass quasi die Spielleitung und die anderen Mitspielenden sehr wohlwollend waren und mir immer wieder auf die Sprünge geholfen haben, trotz meiner ganzen Spickzettel und Kärtchen, die ich mir vorbereitet habe. Aber ich glaube, dass das sehr viel Spaß machen kann, diese Charakterprogression, also die Entwicklung des Charakters im Grunde dort durchzumachen und sich dort zu entwickeln. Das haben wir in der kleinen Kampagne jetzt nicht geschafft. Also das kann ich total verstehen. Mich hat es nur als Einsteiger total überfordert. Aber halt eben über verschiedene Sessions darauf hinzuarbeiten, bestimmte Fähigkeiten zu erreichen oder so, das kann ich total nachvollziehen. Und das vermisse ich manchmal bei den Rules-Light-Systemen, wo das ein bisschen abhanden kommt und einfach mechanisch, also narrativ schleudere ich einen Feuerball oder schießen Pfeile und Bogen oder so. Und das ist mechanisch aber eigentlich identisch. Und das macht dann manchmal mehr Spaß, glaube ich, bei so einem Rules-Heavy-System, da diesen Crunch drin zu haben und einfach das auch mal ausnutzen zu können, was an Möglichkeiten das Spiel dir irgendwie hier und an Werkzeugen in die Hand gibt.
Zu Pathfinder 1 kann ich nur gerade, also ich habe meine Kampagne gespielt, ich spiele nur Zwerge in Pathfinder, okay. Da habe ich einen Zwergentrinker gespielt, der losgezogen ist, um Priester zu werden. Einmal. Und andermal habe ich einen typischen Michi-Charakter gespielt in der Solo-Kampagne. Das war ein Zwergenboxer. Der ist losgezogen als heiliger Schmied, um Leuten die Waffen zu zerbrechen, weil sie nicht würdig sind, sie zu benutzen. Weil es die Sonderregel gab, dass du besondere Fähigkeiten bekommen hast, wenn du einer bestimmten Rasse angehört hast, und die Zwergenrasse hatte halt gerade, sie kriegen den Bonus darauf, Waffen zu brechen. Vollkommen bescheuert, vollkommen nutzlos, aber ich fand die Idee witzig. Und dieses so genau darzustellen, dass du diesen Typen hast, der aus einem heiligen Schmiedeklan kommt und dann loszieht, die Waffen der Welt zu brechen, weil sie es nicht würdig sind. Das ist eine witzige Idee. Hat Spaß gemacht. War toll. Aber ich verstehe, dass das für Anfänger teilweise sehr erschlagend sein kann. Auch mit anderen Systemen. Also es hat weniger mit Rules Value und Rules Light zu tun. Die Optionen, die du manchmal hast, zum Beispiel eins meiner persönlichen Lieblingssystem ist Fabula Ultima. Das ist ein JRPG-Rollenspielsystem und das spielt sich auch ein bisschen wie ein JRPG. Es hat aber nur 4 Attribute, die du miteinander mixen und matchen kannst. Und mehr hast du nicht. Das war's. Und dann noch ganz viele Sonderfähigkeiten und Zauber und so ein Zeug. Aber du hast, ich glaube, 13 Klassen, die du zusammenbauen kannst und wo du mit dir deinen eigenen Charakter bauen kannst, und du fängst schon auf Level 5 an. Das heißt, du hast schon mal 5 Klassen, die du zusammenmixen kannst, wie du willst. Du kannst maximal 3 davon in einer Klasse haben. Das ist für einen Anfänger erschlagend, was man da an Lore und Möglichkeiten und Optionen hat. Das ist gruselig. Fabula Ultima macht einen guten Job, das ein bisschen aufzuweichen und lockerer zu machen, und die Charaktererschaffung und die Welterschaffung in dem Spiel ist großartig. Es hat Regeln, um die ganze Welt zu erschaffen, mit Input der Spieler vor allem auch direkt dabei. Also die Erschaffung der Welt ist Teil des Spiels. Und dieses Spiel ist großartig, aber auch gruselig, weil es so viele Möglichkeiten hat.
Ich hatte gerade noch einen Punkt dazu. Vielleicht kannst du mir das beantworten, wie das bei Fabula Ultima ist. Ich glaube, es war gar nicht nur die Menge an Optionen, die mich erschlagen hat. Das war das eine. Also wie viel muss ich beim Spielen im Grunde im Kopf behalten, damit ich die Waffen oder Fähigkeiten ausnutzen kann? Du hattest jetzt gesagt, dort fängt man im Grunde gleich auf Level 4 schon an. Und mich hat so ein bisschen herausgefordert bei Pathfinder, dass ich ja überhaupt gar keine Ahnung hatte und gleich am Anfang, also oder irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich stelle hier Weichen für das, was ich später mal kann, und kann es aber noch gar nicht einschätzen. Also viele Optionen sind okay, die würfel ich mir aus oder dann nehme ich eine, das ist cool, aber ja, eigentlich wäre die Fähigkeit vielleicht ganz cool gewesen, kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich vor 3 Leveln halt irgendwie XY schon mir ausgesucht habe.
Bei Fabula Ultima hast du in den Klassen halt spezielle Fähigkeiten, die du auswählen kannst. Aber das ist nicht so schlimm. Also ja, wenn du die eine Klasse genommen hast, beschränkt dir es aber nicht auf eine andere Klasse. Das heißt, du nimmst einfach die eine Klasse und dann Level in einer anderen Klasse. Du kannst, glaube ich, bis zu 3 verschiedene Klassen anfangs haben, später bis zu 4 oder so, und die dann hochleveln einzeln. Du stellst schon die Weichen darauf, was du später sein willst, indem du halt sagst, ich bin ein Kleriker zum Beispiel, oder ein Spirit heißen sie, glaube ich, dort. Und dann bist du auch auf jeden Fall in dieser gläubigen Schiene, in dieser heiligen Schiene drin. Das heißt aber nicht, dass du später nicht auch noch Guardian nehmen kannst und ein Paladin wirst, prinzipiell. als Klasse. Zum Beispiel für meinen persönlichen eigenen Charakter, den ich mal gebaut habe in den System Level 1, der hatte einen Level in Summoner, weil meine Idee war, dass er einen Schleimgeist hat, der ihnen ins Ohr spricht. Das konnte ich damit wunderbar darstellen. Cool, schön, spannend, aber kompliziert und es war eine Menge Sonderregeln dafür.
Was aber Jan gerade gesagt hat, ist ein schönes Beispiel, finde ich, für was Systeme gut manchmal machen oder auch manchmal ein bisschen schlecht fühlen lassen sich. Dieses mit, ich habe vor 3 Leveln die falsche Fähigkeit gewählt. Das ist für mich persönlich in manchen Systemen richtig blöd dargestellt, weil, ja, du könntest das Metabild machen und sagen, das ist das Beste, was du machen kannst, oder für meinen Charakter, wie ich ihn bauen will, das Beste, was ich machen kann. Ja, das kann Spaß machen für die Spieler. Das kann natürlich auch generell der Plan sein, dass du einen starken Charakter bauen willst. Der Punkt ist einfach nur, wenn du keine Erfahrung mit dem System hast, ist es schlecht, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt diese 4 Optionen und ich habe die nutzloseste ausgewählt und merkst dann erst 3-4 Sessions später, shit, hätte ich das andere gewählt, das wäre eine viel bessere Support-Sache gewesen. Die hätte ich gut nutzen können und dergleichen. Das ist jetzt ein nutzloses Talent, sagen wir es mal so. Und das ist so ein Kritikpunkt meinerseits, nicht nur an Rules Light, aber auch an Rules Heavy System, wenn es so ein Talente- und Zauber-Overflow gibt. Vor allem für neuere Spielende, die sich dann schlecht entscheiden können. Weil klar, ich kann die als Spielleitung an die Hand nehmen und versuchen, mit denen die Entscheidung zu treffen. Jedes Level für jeden Zauber, Pro und Contra abwägen. Aber ich kann denen jetzt nicht ihr Bild für den Charakter vorgeben. So, wenn es jetzt für die Rollenspielaspekte des Charakters ist, wenn es sozusagen um den Fluff geht, dann ist es fast egal. Dann nehme ich das, was am besten passt, klar. Es gibt aber auch Momente, wo ich sage, ich würde einfach gern mehr ein bisschen Potenzial entwickeln und einmal ein bisschen was machen können. Weil klar, ich kann den besten Fluff-Charakter bauen, den ich bauen kann. Wenn der aber nur Würfe machen kann, die nie funktionieren oder nur wenn ich einen Crit würfel gefühl, macht es auf lange Zeit auch keinen Spaß. Und da ist der Punkt, wo ich sage, da helfen manche Regelsysteme und manche helfen da eher schlechter. Ich sage so, ein schönes Beispiel dafür ist Warhammer Fantasy. Dort habe ich meine Berufsklassen, die ich spiele und versuche ja in den Beruf weiterzukommen, mit XP dort aufzusteigen, um dann besser zu werden und mehr Talente freizuschalten, bessere Talente. Und dort habe ich immer eine gewisse Bandbreite an Talenten, die zu diesem Beruf passen. Wenn ich irgendwann sage, der Beruf passt mir nicht mehr, kann ich den unter bestimmten Regeln dergleichen wechseln. Was natürlich auch die Auswahl und das Kreuzverqueren einfacher macht. Ist alles natürlich XP-basiert, von daher dann immer die Frage, habe ich die XP dafür, aber nur vom Prinzip her erstmal. Wo ich sage, in manch anderem System habe ich mich einmal eingeloggt und dann habe ich 3-4 Level davon mindestens. Shadow of a Weird Wizard ist aus meiner Sicht dafür ein schönes Beispiel oder Shadow of a Demon Lord. Dort habe ich den Novizenrang, den Gesellenrang und den Meisterrang. Wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, muss ich davon 3 Level durchziehen. Wenn ich dann merke, macht mir doch nicht so Spaß, kann ich schlecht revidieren und kann schlecht wieder zwischendrin rumswitchen. Aber ich glaube, zu Jans Sache wollte Alex noch was sagen gerade.
Ich wollte eher auf euch beide ein bisschen reagieren. Also du hast jetzt auch vieles gesagt, von dem ich sage, ja, da würde ich gerne auch was zu sagen wollen. Eine Sache, das ist, was mir mit D&D immer aufgefallen ist, ich hatte immer das Gefühl, ich darf mich nicht verskillen, weil ich dann keine Chance mehr habe oder auch die Gruppe keine Chance mehr hat, mit den Leveln für die Gegner mitzuhalten. Das ist eines der Probleme, die ich mit D&D hatte. Vielleicht war das immer schlechte Spielleitung, vielleicht waren das immer schlechte Abenteuer, ich weiß es nicht genau. Ist aber auch so eine Sache, die nicht zwingend vom Rules Heavy oder Rules Light abhängt. Und da mag ich es inzwischen sehr, wenn es freier wird. Ich brauche gar keine Klasse. Ich spiele zwei sehr Rules Heavy Systeme mit DSA und so, also mit dem schwarzen Auge 4-1. Das 5er kann ich nicht beurteilen, das 3er war für mich eher Rules Light. Und Shadowrun 6, das sind beides Systeme. Ich wähle am Anfang eine Klasse aus, zumindest bei DSA. Die gibt mir einen Teil meiner Möglichkeiten vor, aber gar nicht. So, dass ich sage, das ist unlösbar oder gar nicht. Und für mich gilt es auch ein bisschen intradiegetisch, also im Spiel aus der Charaktergeschichte heraus, den Charakter zu entwickeln. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht verskillen, dann geht das nicht. Dann muss ich mich für die eigentlich beste Option entscheiden und nicht für das, was eigentlich passiert ist. Und bei Shadowrun ist es eh komplett klassenlos. Da gibt es auch nur, genauso wie bei DSA, Magie oder Nicht-Magie und der Rest ist recht frei. Und beide sind trotzdem sehr regelschwer.
Da würde ich kurz anknüpfen, wegen dem Angst, sich zu verskillen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo mich Systeme, die teilweise klassenlos sind, wo ich mixen und matchen kann, schöner finde persönlich. Weil wenn ich mal irgendwas falsch gekauft habe mit XP, okay, dann habe ich es einfach. Dann habe ich es für den Fluff. Ich kann aber jederzeit weitermachen und meinen Charakter besser machen, wenn ich es brauche. D&D ist, glaube ich, dort das schönste Beispiel mit, ich habe meine Level-Ups und ich kann in manchen Levels genau wählen, das ist die beste Fähigkeit für das, was ich jetzt bauen wollte, mit was mein Charakter erreichen soll. Und ich kann die Fluff-Option gar nicht wählen, weil die mir nie was bringen wird. So, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, das ist ein bisschen schade, so ein Hin und Her. Wo ich sage, es ist manchmal wichtig, dass man diese Einschränkung hat vielleicht, aber es ist immer schade, wenn man gefühlt vom, nicht mal von der Spielleitung, aber auch vom System genötigt wird, zu min-maxen. Einfach, damit es spielbar bleibt. Und das finde ich, da muss dann die Spielleitung auch ein bisschen interagieren und sagen, okay, wenn ich weiß, meine Spieler wollen eher Charakterspielen, die auf Narrativ gehen, die natürlich mehr Fluff-Fähigkeiten nehmen, die jetzt nicht die Combat-Sachen sind für D&D, wo ich die Gegner wegpatsch, sondern mehr narrativ sind, mehr passiv sind, mehr unterstützend sind, dann muss ich vielleicht auch mal die Challenge-Ratings ein bisschen anpassen, beispielsweise. Und da ist dann wieder die Interaktion wichtig zwischen Spielenden und Spielleitung. Und das ist aber, wie Alex schön gesagt hat, unabhängig davon, ob es Rules Light oder Rules Heavy ist. Das kann mir in beiden Systemen passieren. Bei Rules Light eher weniger, weil die meisten Rules Light Systeme gehen nicht so in die Tiefe rein. Da habe ich nur meine Grundstats meistens, die ich ein bisschen verbessern kann, um den Charakter eine Richtung zu geben. Da habe ich nicht die 85 Fähigkeiten, aus denen ich wählen kann, welche ich nur wie verbessere.
Das finde ich sehr interessant. Da würde mich mal bei einer Sache bei Shadowrun interessieren, weil ich mag Shadowrun die Welt. Ich mag aber das Regelsystem nicht ganz so gerne, aber ich bin auch in der 5 eingestiegen und in der 3. Das 3 fand ich ganz gut, 5 fand ich ein bisschen sehr merkwürdig eingedampft, sagen wir es mal so. Es waren Sachen eingedampft, die in der 3 noch klar waren und die haben dann später keinen richtigen Sinn mehr ergeben, weil wir trotzdem Regeln dafür hatten, wie man ertrinkt. Was vollkommen merkwürdig war und irgendwie eine halbe Seite Text mitgehabt hat, fand ich merkwürdig. Ich bin großer Fan von Cyberpunk generell und auch von den Cyberpunk-Systemen. Das ist so auch eins meiner Lieblings-, ich würde sagen, Rules-Heavy-Systeme, die es gibt. Und das macht da eine sehr kluge Sache, nämlich es nimmt Archetypen, einen Solo, einen Medic, einen Medtech, einen Walkerboy oder ähnliches, gibt dir darüber die Möglichkeit, ein paar extra Fähigkeiten zu kaufen, ein paar besondere Goodies, wie wegen mir der Lawman kann zum Beispiel Verstärkung rufen, aber die gesamten anderen Fähigkeiten, kannst du schießen, kannst du kochen, bist du guter Mediziner, kannst du dir auch einfach über die normalen Skills kaufen. Es ist ein skillbasiertes System, was halt, ich glaube, 40 Skills hat. Und du kannst dich halt sehr gut spezialisieren auf bestimmte Sachen und bestimmte Sachen gut können, die gar nichts mit deinem Archetyp zu tun haben. Geht das in Shadowrun auch?
Es geht in Shadowrun sehr viel und sehr bunt durch alles hindurch. Es gibt den großen Unterschied Technomancer, also Matrix-Magier, Internet-Magier und normaler Magier noch. Die sind ein bisschen extra, weil das ist was man wirklich bei der Erstellung mehr oder weniger festlegen muss. Kann ich es oder kann ich es nicht? Davon ist abhängig, wie gut bin ich in diesem magischen Talent oder auch nicht. Ansonsten ist Shadowrun, ich kann zu 5 nichts sagen. Die habe ich nie gespielt, da habe ich keine Ahnung. Ich habe die 3 ein bisschen gespielt, die ich sehr grauslich fand zum Teil, aber das lag einfach an der Zeit und wie wir es gespielt haben. Ich habe die 4 sehr intensiv gespielt und ich spiele jetzt die 6 sehr intensiv. Sie haben sehr viel gestreamlined und vereinfacht, also sie haben versucht, sehr viel zusammenzufassen und sehr ähnlich zu machen. Und ja, es gibt immer noch Regeln für Ertrinken, auch wenn es kein explizites Schwimmentalent mehr gibt, sondern man hat die Fertigkeit zusammengefasst zu Athletik und da ist halt Schwimmen mit drin. Und im Endeffekt ist es so, wenn ich einen sehr harten Kämpfer spielen will, habe ich einmal die magische Variante Möglichkeit, indem ich einen KI-Adepten erstelle, oder ich habe die Möglichkeit, das über einen Straßensamurai zu machen, indem der viel Geld in die Hand bekommt und seine Cyberwehr hat. Und dann bekommt er die Fertigkeitspunkte. Und über Erfahrung, was bei Shadowrun Karma ist, kann ich dann auch die Fertigkeiten aller einzelnen skillen und steigern. Ich habe aber keinen unique selling point für das macht den Straßensamurai aus im Vergleich zum das ist das Face. Also ich habe keinen Archetyp, sondern ich lege frei fest, wie verteile ich die Punkte, wie verteile ich das Geld. Ich mochte das Vierer-System ein bisschen lieber.
Hatte das Vierer-System auch schon Prioritäten?
Prioritäten gab es bei Shadowrun immer, außer im Vierer.
Ah, okay.
Die Prioritätenverteilung kam im Fünfer zurück, weil es die Amis wollten. Also weil die Amis gesagt haben, es ist kein Shadowrun, wenn es kein Prioritätensystem gibt. Es gab im Vierer dann im Kompendium die Regeln für die Prioritätenerstellung und es wurde wieder getauscht, weil die Amis halt gesagt haben, sie möchten gerne die Prioritäten lieber, weil das ist das Ding für Shadowrun.
Da ich Shadowrun absolut nicht kenne, könntest du kurz erklären, was Prioritäten bei Shadowrun bedeuten?
Prioritätensystem bei Shadowrun ist, ich habe 5 Stufen und da verteile ich einmal auf Ressourcen, also Geld, Fertigkeiten, Attribute, Magie und Rasse. Also im Moment ist es Rasse oder Volk, wie man es nennen möchte. Und je nachdem habe ich halt in den entsprechenden Stufen mehr Punkte zur Verfügung oder nicht.
Ah, okay, also einfach wie man deine Skillpoints am Anfang verteilen kann sozusagen, ob ich mehr Boni dort bekomme oder mehr Boni dort bekomme.
Ja, gewissermaßen, aber der Punkt ist mehr, möchtest du einen Straßensamurai sein, der aufgrund seiner Cyberwehr ultra-epische Arschtritte verteilen kann? Oder möchtest du ein Straßensamurai sein, der vielleicht fast gar nicht verzaubert ist, deswegen nicht so viel Geld braucht, dafür aber viele Fertigkeitspunkte hat, weil er es einfach gut gelernt hat, weil er sehr erfahren ist? Wo liegt dein Fokus für den Charakter?
Ist aber nett gemacht zur Darstellung, muss man sagen.
Ja, für den Archetypen würde ich jetzt nicht sagen Straßensamurai. Ja. Bei jemandem, der es aufgrund von Fertigkeiten kann. Ein Straßensamurai wäre vom Archetyp her der es aufgrund von Cyberwehr kann.
Natürlich, entschuldige.
Der einfach hochgerüstet wurde, effektiv.
Ja. Genau.
Gut, das hat mich mal interessiert. Alex, hast du noch ein System, über das du gerne reden möchtest?
Ich würde hier zu DSA 4 und meinem Einstieg sprechen, DSA 4.1, definitiv ein Rules-Heavy-System, von dem ich persönlich sage, für den Einstieg bin ich froh, dass ich mit DSA 3 angefangen habe, weil ich dadurch die Würfelmechaniken kannte, die sich nicht geändert haben im Vergleich zu DSA 4. Und ich kann DSA 4 gefühlt auch mit einem Basisregelwerk spielen und nur mit einem Rumpf und kann mir die ganzen Ergänzungsregeln kaufen und sie in den Schrank stellen. So ähnlich mache ich das bei Shadowrun. Ich habe das Basisregelwerk, spiele in der Hauptsache mit dem Basisregelwerk und kaufe Ergänzungsregelwerke nur, um die Ressourcen zu nutzen, die da drin stehen und nicht die Regeln. Und bei DSA stand auch schon im Basisregelwerk und auch in jedem Ergänzungsregelwerk steht immer drin, das hier sind Expertenregeln, die kannst du benutzen, wenn du sagst, du fühlst dich sicher genug. Und das hier sind optionale Regeln, die kannst du benutzen, wenn du sagst, du möchtest diesen simulatorischen Anteil mit haben. Da gehört zum Beispiel dazu das Trefferzonensystem. Ich kann halt im Kampf sagen, okay, ich treffe einfach. Oder ich kann im Kampf sagen, okay, ich treffe und ich treffe dort und verursache dort eventuell eine Wunde. Und für mich hat das Rules Heavy auch damals schon DSA. Wenn man Rules Heavy sagt, ich habe viel Einschränkungen, was Fähigkeiten angeht, oder ich habe viele Möglichkeiten auf dem Charakterbogen stehen, hat mir das sehr geholfen, als Spielleitung und auch als Spieler eben nicht vor diesem großen weißen Blatt zu stehen und zu wissen, Mist, wie fange ich an, sondern ich wusste, ich habe für nahezu jede Situation eine Möglichkeit und ich habe einen Mechanismus, wie ich es abarbeiten kann. Das wäre mir gerade als Spieler, und ich habe zwar als Spielleitung angefangen, habe das aber zumindest am Anfang kurz mal abgegeben, sehr geholfen zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich und kann ich tatsächlich alles so machen oder nicht. Ansonsten hätte ich, glaube ich, oft dagestanden und nicht gewusst, was ich tun soll. Ist aber eine Spielertypfrage. Ich habe in letzter Zeit ganz viele One-Shots geleitet und auch mit ganz vielen neuen Spielern und da eher Rules-Light-Systeme, weil ich da als Spielleitung die Regeln kennen muss, benutzt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gefühlt auch meinen Spielern.
Ahu!
Und Spielerinnen.
Das ist ja im Endeffekt immer das Wichtigste, egal ob es Rules Light oder Rules Heavy ist, dass Spielleitung wie Spielende den Spaß dran haben. Weil es bringt nichts, ein System zu spielen, wo ihr alle keinen Spaß dran habt.
Ja, da habe ich in meinen Rollenspielsystemen, im letzten GRT-Paket steht es nicht drin, weil ich ja noch keinen Spielleiterteil drin hatte, aber im Stimo Arcana im neuen Regelwerk steht es auf jeden Fall drin. Die erste Regel des Rollenspiels ist für mich immer gewesen, alle müssen Spaß haben. Und alle müssen Spaß haben bedeutet auch die Spielleitung. Und die zweite Regel ist, es gibt keine Regeln. Wenn dir irgendeine Regel im Weg steht, ignoriere sie und klär es später. Jan, hast du noch was du vorschlagen willst?
Ja, ich hatte gerade noch einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Für mich bedeutet das auch, dass, also zwei Sachen eigentlich, dass es einmal nicht am Regelsystem unbedingt liegt, ob jetzt alle Spaß haben oder nicht, weil wir unterschiedliche Typen haben. Und dann ist eher die Gruppe wieder gefordert, da eine Balance zu finden, weil manche wollen halt eher die Freiheit, andere wollen sich ein perfekten Bild aufbauen und dann muss man halt gucken. Also ist manchmal nicht das Regelsystem falsch, sondern man hat sich nicht gut genug geeinigt oder man sitzt halt am falschen Tisch. Das muss man manchmal auch einsehen, weil das einfach nicht gerade mein Spiel ist und ich diese Art Spiel nicht mag oder so.
Dazu würde ich auf die letzte Episode vom DM-Talk verweisen, wo es um die Session Zero ging, weil das ist eine Sache, die ist klar in der Session Zero mitzuklären. Oder die kann man da sehr gut mitklären.
Absolut. Genau. Du hattest jetzt vorhin schon eins von den zwei Spielen, die ich mir als Rules Light Empfehlung rausgesucht hatte, mit empfohlen, nämlich ICRPG. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber das abfeiern, uns darüber freuen, wie großartig das ist. Ich habe tatsächlich noch eine ältere Version. Da sind die ganzen Welten noch nicht drin. Die habe ich nur als PDF. Das ist halt wirklich, also wenn man Richtung D&D gehen will, aber es total runtergekocht haben will, glaube ich, ein sehr empfehlbares Spiel, was es aber, glaube ich, auch noch nicht auf Deutsch gibt, oder?
Nee, es gibt es nicht auf Deutsch. Ich habe die mal angeschrieben, ob die bereit wären, das auf Deutsch zu übersetzen oder ob ich denen vielleicht das helfen sollte. Ich habe ja ein Gewerbe, da kann ich mich theoretisch so ein Auftragswork ja mal annehmen, habe aber keine E-Mail zurückbekommen, leider. Aber ich bin auch nur eine random E-Mail, die wahrscheinlich im Steam-Ordner gelandet ist. Also es gibt keine deutsche Version davon und ich kenne halt die Master Edition. Das ist die mit den Welten und die, wo die Regeln noch ein bisschen zusammengefasst sind. Leider gibt's die nicht in Deutsch, aber es ist immer noch eins der großartigsten Regelleichtensysteme, die ich kenne, vor allem, weil es auch viel Philosophie mitbringt. Es ist nicht nur, dass es darum geht, dass du deine Abenteuer machen kannst, sondern auch, wie du sie machen willst. Es sind Systeme drin, die furchtbar Sinn ergeben und viel Sachen, die dich als Spielleitung weiterbringen. Es gibt schon fast einen augenöffnenden Moment, wenn du das mal komplett durchgelesen hast, weil es ist da zum Beispiel einen Schwur der Spielleiter drin, der großartig ist. Ich kann ihn jetzt nicht mehr zusammen, aber es ist halt großartig, was da drin steht, wie du dich als Spieler zu verhalten hast, zum Beispiel.
Michi, da kannst du ja genau, weil Jan gerade das Buch holt, mal wieder an Jan übergeben, dass er ICRPG vorstellen kann, auch wenn du gerade ziemlich Spaß hattest.
Nein, also ich kann dir da total zustimmen. Ich habe tatsächlich, weil das erste Spiel war, was ich geleitet habe, habe ich einen Cheat-Sheet gemacht, was auf Deutsch ist. Das kann ich dir mal zukommen lassen, weil, also ICRPG ist insgesamt so einfach gehalten, dass es, glaube ich, völlig ausreicht, wenn die Spielleitung das Regelwerk gelesen und verstanden hat. Also es muss im Zweifel nur eine Person gut genug Englisch sprechen, um das Spiel an den Tisch zu bringen. Dann gibt es da dieses Cheat-Sheet, was ich dir geben kann. Und der Rest ist eigentlich so schnell erklärt, dass man da sehr, sehr schnell an den Tisch kommt. Und weil du das sagtest, fällt mir das jetzt auch wieder ein, hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Tatsächlich bin ich auch drauf gestoßen, weil sehr viele Leute gelobt haben, diesen GM-Teil. Also dieses, wie leite ich ein Spiel, wie baue ich eine Geschichte, wie baue ich einzelne Encounter auf und solche Sachen, die dort wirklich sehr, sehr einfach in einer sehr lebendigen Sprache erklärt sind und einem also halt wirklich auf wenigen Seiten sehr gute Werkzeuge mitbringen, um halt schnell an den Tisch zu kommen und schnell zu spielen und eben einem auch so ein bisschen die Augen öffnen. Also so ganz viel, was du sagtest, diese Spielphilosophie ist da drin. Einige Sachen sind auch wie die die Difficulty Ratings, also wie schwer ein Check in einer bestimmten Situation ist, ist dort transparent gemacht. Also kann man für den Einstieg absolut nur empfehlen. Und plus, wir hatten vorhin darüber gesprochen, über Erwartungen an Spielmechaniken. Wenn ich eigentlich Bock habe, tatsächlich mal D&D oder Pathfinder irgendwie auszuprobieren, aber das mir noch zu viel ist, dann eignet sich sowas wie ICRPG, finde ich, perfekt, weil du auch dort die gleiche Grundmechanik erstmal hast. Zumindest was die einfachen Prüfungen angeht. So, also dann wird es halt nur später bei den anderen Spielen ein bisschen komplexer und es kommen Regeln dazu, aber für einen Einstieg ist das sehr gut geeignet. Also tatsächlich scheint der Schwur 2017 hier noch nicht drin gewesen zu sein. Also es gibt eine Einführung, wo ein bisschen was zu steht, wie gespielt wird, aber ich habe jetzt beim Durchblättern noch zwei, drei Sachen entdeckt, also sehr viel, was wahrscheinlich in diesem Schwur drinsteckt. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt auswendig kannst. Zieht sich hier durch das ganze Spiel, die ich mir eigentlich in jedes Spiel, was ich neu lerne oder mit an den Tisch bringe, mitnehme. Es sind nicht viele Seiten, also es sind irgendwie, keine Ahnung, 100 Seiten ungefähr, und die sind aber durchzogen davon, seid kreativ, redet miteinander, hört aufeinander, also ihr steht in einem sehr lebendigen, kurzen Absatz drin, nach dem Spiel setzt euch zu einem Bier zusammen und redet drüber, was war gut, was war schlecht, oder für ein neues Spiel, egal ob jetzt das Rules Heavy oder Light ist, ist hier so eine Idee drin, dass man wie kleine Tests schon mal am Anfang macht, also Mini-Situationen, wie du stehst zwei Bogenschützen gegenüber, die du mit einem neuen Charakter einfach ausprobierst, und das mache ich bei fast jedem System, dass ich, wenn ich das neu lerne, mir einen Charakter erstelle und solche kleinen Tests mache. Also einfach mal, wie schieße ich meinen Bogen oder wie läuft so ein Check einfach ab, damit ich das am Tisch dann sitzen habe. So, also insgesamt ein großartiges Spiel und Regelwerk.
Ich stelle gerade fest, ICRPG steht für Index Card RPG.
Richtig.
Das ist eine Info, die vielleicht gar nicht so schlecht ist zu wissen, wenn man danach sucht.
Man findet es unter ICRPG im Internet. Aber ja, es steht für Indexkarten-RPG, weil die Regeln sollen auf eine Indexkarte passen.
Ja, ich hätte bei ICRPG aber wahrscheinlich zumindest von der Audiospur her nach ICY gesucht.
Da hast du recht, ja. Nein, also es ist Indexcard-RPG. Ich glaube, es gab am Anfang auch so zwei Sets mit Indexkarten, also jeweils 100 Karten, einmal Fantasy, einmal Science-Fiction, wo einfach Bilder drauf waren. Also das kann ein Monster sein, das kann ein Boden, das kann eine Tür sein und die ziehst du und baust daraus halt im Grunde dein erstes Abenteuer mit Anleitung hier drin. Wie gesagt, also ja, ich komme aus dem Loben und Feiern nicht raus.
Das klingt für mich so, als hätte jemand das alte, ganz einfache Würfelspiel Story Cubes genommen und daraus ein Pen-Paper-System gebastelt.
Ja. Zum Rules Light, wenn es in die Richtung geht. Ich habe da so zwei Dinge, an die mir spontan einfallen. Das eine sind die ganzen Powered by the Apocalypse Games, die im Endeffekt alle den gleichen Mechanismus haben. Sie haben ein paar Archetypen. Ich habe den Eindruck, dass die alle nicht so richtig tolle Kampagnenspiele ergeben, wenn sie zumindest rein powered by the Apocalypse sind. Ich bin dann bei Blades in the Dark gelandet, was an sich als Kampagnenspiel angelegt ist, weil es halt schon eine weitere Mechanik hat, nämlich eine Gang, die ich verwalte, mit der ich ein Ziel erreichen möchte, also gemeinsam. Und auf der anderen Seite bin ich bei den ganzen For the Queen Sachen, die von da kommen. Von Plot Bunny Games gibt's da diverse. Ich ziehe im Endeffekt eine Karte, mit der Karte ist verbunden in der Tabelle eine Situation oder eine Frage, mit der ich anfange zu erzählen und die anderen dürfen mit einsteigen und mir mithelfen. Ich versuche oder habe vor, das demnächst mal als Mechanismus zu benutzen. Eins, das heißt gegen das Monster und da als Mechanismus anstelle von ich stelle die 20 Fragen für den Charakter, dass man das Spiel in seinem Charakter spielt, um dann herauszufinden, wo sind meine moralischen Grenzen und wo kommt meine Hintergrundgeschichte ein bisschen her. Bei Gegen das Monster geht es darum, ich ziehe die Karten und bekomme eine Frage zu, irgendwie ist mein Verhältnis zu dem Monster und am Ende steht die Frage, greifst du das Monster an und wirst du es töten? Und da sind sehr, sehr, sehr gemeine moralische Sachen dabei. Also es ist sehr, sehr toll gemacht.
Das sind die Damen von Blood Bunny Games wirklich großartig für. Das ist eine meiner Lieblingsquellen auf itch.io. Vor allem, weil sie auch kurz mal für jeden, der Rollenspiel veröffentlichen will, Blood Bunny Games, die Dame, die da federführend ist, hat ein wunderbares YouTube-Video eröffnet, wie du deine scheiß Steuern da einträgst. Das hat mir den Arsch gerettet. Ich habe keine Ahnung, wie das amerikanische Steuerrecht funktioniert und was ich da anklicken muss, aber sie führt dich da durch und es funktioniert. Großartig. Aber ich will kurz nochmal zu BBTA drauf gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Roots Light eher Freiheiten gibt, dann würde ich sagen, ist PBTA aber eher einschränkend, weil doch PBTA, das Klassische, zumindest immer in seinen Moves funktioniert. Die Moves mögen zwar generell relativ frei sein, aber Fight ist immer Move Fight. Du kannst es narrativ sehr schön beschreiben, definitiv, aber am Ende ist Fight Fight. 2W6 plus Strange zum Beispiel bei Dungeon World.
Ändert ja nichts daran, dass es Rules Light ist. Nur weil ich im Kampf nur den einen Move Fight habe, der eben mit Fight abgekürzt wird und es dabei völlig egal ist, ob ich ein Maschinengewehr abfeuere oder mit einem Katana vor dem Gegner stehe.
Genau, das macht es ja eigentlich zu Rules Light, dass wir eine Aktion haben, die 95.000 verschiedene Varianten abbildet. Mhm. Und nicht, ich habe 20 verschiedene Aktionen für 80 Sachen, die ich ein bisschen weiter aufgliedern kann. Es ist eine Sache, kling, klang, fertig.
Genau, und das hatten wir ja vorhin, glaube ich, kurz schon mal angesprochen. Die Mechanik dahinter ist halt die gleiche. Und das macht es für Leute, die Lust haben auf komplexes Leveling oder komplexe Builds oder so, vielleicht ein bisschen langweilig. Aber die Offenheit hast du halt in dem narrativen Teil dieses Spiels. Die Mechanik ist eingeschränkt, aber der Raum drumherum auf der narrativen Ebene ist halt größer, oder?
Da würde ich aber sagen, PBTA hat einen großen Vorteil. Ich gehe jetzt mal von Dungeon World erstmal aus. Das ist ein relativ altes PBTA-System, noch sehr nah an einer klassischen Powered by the Apocalypse Engine. Und die Charakterbücher haben zwar eine vorgegebene Möglichkeiten, was du leveln kannst. Du kannst aber nie alles leveln, weil du nur maximal Level 10 werden kannst. Das heißt, du kannst irgendwie 2/3 von dem Zeug leveln, was du hast, wenn ich mich recht erinnere. Alex, weißt du es noch?
Ich kann dazu wenig sagen, weil ich Dungeon World nie aktiv gespielt habe. Das einzige reine PBTA, das ich je gespielt habe, war Monster of the Week. Und demnächst hoffentlich mal World Wide Wrestling.
PBTA hat den Vorteil, dass du halt so zwei Drittel konntest du bei Dungeon World ungefähr aus deiner eigenen Klasse nehmen und dann hat das funktioniert. Du konntest aber auch, ich glaube, zweimal Sachen aus einer anderen Klasse nehmen. Das heißt, du konntest auch mischen, maxen und den Vorteil von einer anderen Klasse nehmen. Und damit deinen Charakter ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt, es war schon definitiv in dem Spiel drin. Es ist aber nicht der Fokus. Der Fokus ist da wirklich die Geschichte, weil, ja, und da muss ich sagen, was es wirklich gut seit machen, ist halt einfach diese 2W6. 6 minus, Fehlschlag, 7 bis 10 klappt, 11, 12 klappt komplett. Das kann man sich wunderbar merken. Das ist super, das geht schnell, das ist einfach für Spiele, einfach für Leute. Und außerdem, die Charaktererschaffung ist echt easy. Du hast die Playbooks. Solange du einen Drucker hast, schmeißt du die Playbooks auf den Tisch und sagst, hier, wer willst du sein? Ja, ich will ein Bade sein. Dann nimmst du dieses Badenblatt, da hast du 5 Rassen zur Auswahl, kreuzt du eine an, ein Aussehen und so weiter. Mehr ist es nicht.
Dazu ist eine schöne Idee, die ich auf einer Con gesehen habe. Da hat die SL die Charakterbücher laminiert und dir einen Folienstift in die Hand gedrückt, der abwischbar war, sodass du die für jedes Mal wieder benutzen konntest oder halt mitnehmen als Spieler und dann da weitermachen konntest und den Folienstift einfach hattest, der da drauf war. Fand ich eine tolle Idee.
Sehr ressourcensparend, sehr toll und bin ich auch voll dabei. Sollte ich für mein Overlord Break auch mal machen, weil das frisst inzwischen echt eine Menge Papier. Das ist ein kleines Rollenspiel, an dem ich gerade arbeite, was im nächsten GRT-Paket reinkommen soll, wo man Oberbösewichte spielt, die als normale Abenteurer laben.
Zu dem Thema frisst eine Menge Papier habe ich in letzter Zeit wieder viel Erfahrung gemacht und bin auch gerade wieder dabei. Bei DSA 4.1 gibt es ein Charakterbautool. Das ist die Heldensoftware. Wenn man da den Bogen rauslässt, ist man mit 10 bis 12 Seiten dabei. Je nachdem, ob Magier oder nicht. Und es ist gefühlt die Hälfte immer doppelt drin. Also wirklich doppelt einfach drauf, weil sie den Charakterbogen schlecht durchdesignt haben. Und bei dem Shadowrun 6 Charaktergeneratoren ist man auch mit 10 bis 14 Seiten dabei. Das liegt aber daran, dass Regelerklärungen dabei sind. Also die Hälfte von diesen Seiten sind Regelerklärung, was wiederum an sich gar nicht schlecht ist, weil es die Spieler dann direkt an der Hand haben und ich als Spieler dann nicht nur den groben Überblick brauche. Ressourcenschonend ist es aber nicht.
Und was man bei sowas bedenken muss, wenn ich das jetzt gerade höre als jemand, der die Systeme nicht kennt, als Neuling wird mich das einfach erschlagen. Du siehst einfach nur, oh fuck, es druckt 14 Seiten aus, was ist denn das alles? Ich kenne das von D&D, Chris hat da einen schönen Charakterbogen mir geschickt, wo wir jetzt für die Kampagne gebaut haben. Ja, das Ding ist, die Hälfte davon bleibt teilweise leer. Brauchst du nicht. Das ist Notizseiten und Bibabub manchmal dabei. Wo ich sag, manchmal ist weniger auch mehr, dass man eine schöne Übersicht hat. Was ich daran feiere, ist, wenn es Tools sind, die die Regeln gleich mitdrucken, weil das ist absolut hilfreich. Kann ich nur jedem Regelsystem eigentlich empfehlen, dass man eine Art Checklistensystem hat, wenn man einen Online-Generator hat, wo man sagt, für die Talente brauche ich Regeln, stell mir das bitte zusammen und druck mir das. Und dann kann man viel ja steuern über Layout und dergleichen. Man braucht es ja nicht zu der Fähigkeit gedruckt, das kann man auf einem extra Blatt haben, aber das einfach übersichtlich und schmal bleibt. Weil ich sage immer so, es gibt nichts Störendes vom Gefühl her, als wenn du an einem Tisch sitzt fürs Pen Paper und dann erstmal durch deine 10 Seiten blättern musst, um zu finden, was du jetzt machen willst, weil du nicht mehr weißt, oh, wo standen das jetzt in meinen Aufzeichnungen. Weil wenn deine Aufzeichnungen gefühlt ein Inhaltsverzeichnis brauchen, um zu spielen, das kann funktionieren, wenn du drinne bist. Aber es kann auch, wenn du mal einen Tag nicht so auf voller Leistung bist, einfach nur frustrierend sein, weil du nur am Blättern bist. Und da kommt dann wieder das Problem, das nervt die anderen, das nervt die Spielleitung. Da, was Jan gesagt hat, miteinander reden, gegebenenfalls hier mal eine Ausnahme machen, uns einfach so rulen, dass man nicht, jemand, der es gerade nicht findet, einfach deswegen ewig warten muss. Weil das baut auch nur wieder schlechte Gefühle auf, wenn ich es halt mal so nenne.
Da würde ich generell sagen, wenn du ein Buch statt einen Charakterbogen hast, hast du meistens schon ein Problem. Weil ab 10 Seiten ist es schon fast ein Buch. Und ja, es gibt Systeme, die brauchen das. Und ich kenne den Shadowrun 6 Charakterdesigner. Der Charakter war aber nur 3 Seiten, weil er halt einfach nicht so viel hatte. Nicht so viel schlimme Sachen.
Kann auch sein, dass ich das vorher schon aussortiert habe. Oder dass ich bei dem vorsichtig war, weil der Charaktergenerator leider auch die Option bietet, oder was heißt leider, er bietet die Option zu sagen, ich möchte bitte das Blatt mithaben, egal ob der Charakter das braucht oder nicht. Das ist ein bisschen, und da habe ich bei manchen Charakteren nicht aufgepasst, gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich habe auch bei den DSA-One-Shots, die ich neulich gemacht habe mit dem DSA-4-Charakter-Tool, zumindest bei dem einen habe ich vorher aussortiert und ich habe den Leuten dann 4 Seiten gegeben und keine 10, die da rausgekommen sind. Aber es ist halt hässlich, dass 10 Seiten überhaupt rauskommen, weil der Rest doppelt ist.
Mhm. Richtig. Aber am Ende, das ist in Ordnung. Es gibt Systeme, die brauchen das. Die brauchen ein paar mehr Informationen. Es kann nicht alles nur auf ein DIN A4-Blatt passen oder auf ein DIN A5-Blatt am besten sogar. Habe ich bei mir als Ziel, wenn ich meine Systeme baue, aber es lässt sich nicht immer umsetzen. Es ist einfach designtechnisch manchmal nicht machbar. Vor allem, wenn du einen schönen Charakterbogen haben willst. Schön ist schwierig.
Ich glaube, da kann ich jetzt gleich mal eine perfekte Überleitung nach den Aussagen hier nehmen, weil ich jetzt als nächstes ein System hätte, was zu Charakterbogen hat, zu viel Seiten und Freiheit für die Spieler ganz gut passt. Und zwar ein System, das ich persönlich weder als Rules Light noch als Rules Heavy einsortieren würde. Eigentlich sind es zwei Systeme, die funktionieren aber mit genau derselben Mechanik. Und zwar Shadow of a Weird Wizard und Shadow of a Demon Lord. Michi kennt die beiden Systeme. Die sind vom Grundsatz her super einfach. Ich habe 5 Attribute, auf die ich würfeln kann. Ich habe immer einen Zielwert, den ich mit einem W10, nee, mit einem W20.
Mit einem W20 plus einen Bonus und der Bonus ist immer dein Attribut minus 10.
Genau. Einen W20 mit fixem Bonus und ich muss einen Zielwert schlagen. Ist der Zielwert durch nichts definiert, ist er im Normalfall 10, außer der Spielleitung sagt es anders. Super einfach, super simpel für die Grundwürfe. Für fast alle Würfe. Egal welches Talent ich nutze, welchen Zauber ich nutze, es ist immer dieser Wurf.
Und immer eine 10 im Normalfall.
Wenn es nicht definiert ist, eine 10.
Wenn es nicht definiert ist.
Oder ich keine Gegenwehr habe vom Gegner.
Genau, wenn du eine Gegenwehr hast, ist es der Verteidigungswert des Gegners oder halt das Attribut.
Genau. Und jetzt kommen wir zum großen Problem, wo ich sage, das war der Rules Light Teil. Der ist ein schöner Einstieg, der ist einfach zu verstehen. Jetzt kommen wir zu meiner Sicht, dem Rules Heavy Teil, auch wenn er nicht Rules Heavy ist. Weil ich habe in Shadow of Weird Wizard und Shadow of Demon Lord ein dreistufiges Auflevel-System. Das geht von Level 0 bis Level 10. Ab Level 1 kriege ich einen Novizenpfad für 3 Level, danach kriege ich für 3 Level einen Gesellenpfad und dann kriege ich für 3 Level einen Meisterpfad. Das ist meist eine Klasse, die ich wähle, mit der ich Boni und keine Mali meist, aber meist nur Boni bekomme. Vorteile sozusagen, bestimmte Talente und Zauber. Und da kommen wir zu dem großen Problem. Das Problem hier ist nicht, dass die Talente allein schwer sind, das einzelne Talent umzusetzen, aber die Fülle an Auswahlmöglichkeiten. Du musst dich wirklich als Spielleitung dort mit dem Spielenden zusammensetzen und wirklich mit ihm reden, was möchtest du erreichen, in welche Richtung möchtest du spielen. Und das Problem dort ist, es geht ganz schnell der Frustfaktor los mit, ach, hätte ich nur das genommen. Oder hätte ich dies gespielt, hätte ich nicht jenes gespielt. Weil einfach Fear of Missing Out dort ganz schnell kommt. Das geht für die meisten Klassen ganz gut, weil die sind ziemlich streamlined. Und dann sammelst du Talent an. Und da kommen wir zum ersten Problem. Du sammelst Talente an, die alle denselben Wurf beeinflussen, nach dem Wurf abgehandelt werden, während des Wurfs abgehandelt werden. Heißt, ich treffe einen Gegner, dadurch macht Skirmisher was, heißt, ich darf mich nochmal bewegen und nochmal angreifen. Dadurch triggert das andere Talent und dadurch baust du sozusagen Ketten auf. Kennst du deine Regeln als Spielender? Absolut kein Problem. Kennst du die Regeln nicht? Spielst du zum Beispiel die Kampagne als Neuling? Dauert es ewig, dort reinzukommen, um das auch effizient dann sozusagen zu nutzen, weil du ganz schnell Sachen vergisst, Sachen überspringst. Alex, du wolltest gerade was sagen dazu? So sieht's aus?
Nicht zwingend dazu, sondern es war ein Gedanke, den ich generell hatte. Es gibt Gefühlssysteme, die sind Rules Light am Anfang und waren am Anfang auch mal als Rules Light geschrieben und haben sich mit ihrer Evolution oder ihrem Fortschreiten und fortschreitendem Bestehen und der Verlag möchte weiter das System pushen, zu Rules Heavy entwickelt.
Ja.
Seht ihr das auch so?
Ja, gibt es definitiv. Also Shadow of a Demon Lord und Shadow of a Weird Wizard sind dort auch wieder schöne Beispiele, weil das Grundregelwerk hat natürlich eingeschränkte Klassen, eingeschränkte Zauber. Jede Edition, die rauskam, hat einfach mehr Zauber, mehr Klassen rausgeschmissen. Einfach mehr Auswahl. Das cool ist, weil Power to the Player, aber natürlich auch die Wahl dann wieder ausmacht mit, spiele ich diesen oder diesen Magiertyp. Weil, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, was mich, ich habe das ja selber DM'd eine Zeit lang, richtig gestört hat. Du machst mit jemandem, der einen Zauberer spielt, die Charaktererstellung. Der levelt auf. Er bekommt von Zauberschule, beispielsweise Nekromantie, auf dem Novizenlevel 4 Spells. Mit den ganzen Erweiterungen hat er dort eine Auswahl von 12 Spells, wo er 4 wählen muss. Klingt jetzt nicht so schlimm, aber einige dich erstmal mit demjenigen auf die Zauberschule, einige dich auf die Zauber, die er dort lernen kann. Und das machst du dann jedes Level, weil als Magier bei jedem Level, das er aufsteckt, wenn er irgendwas mit einer Magierklasse weiternimmt, immer wieder Zauber und Schulen bekommt, die kreuz und quer verknüpft sind miteinander. Oder aufeinander aufbauen können. Shadow Weird Wizard hat es noch eine Stufe schlimmer gemacht, weil jede Zauberschule, die ich genommen habe, immer wenn ich die Schule nehme, hat noch ein Talent mitgebracht. Das auf dieses. Zauber angepasst worden.
Was grundlegend ändern kann, wie du den Charakter spielst. Es gibt zum Beispiel bei der War-Zauberschule das Talent, das dir die Möglichkeit gibt, mit einem geistigen Attribut deine Angriffswürfel zu machen. Es ist cool. Ich liebe es. Ich spiele solche Charaktere unglaublich gerne. Menschen, die dich mit purem Wissen verprügeln können. Toll, Leute.
Problem ist natürlich dran, aber du kannst jederzeit dieses Attribut dazu bekommen, dieses Talent. Und es ist einfach eine Riesenauswahl, wo du als DM ja nicht wirklich sagen wirst, ja, nimm das. Das ist scheiße. Dann sitzt du aber mit jemandem da und es braucht einfach die Zeit. Weil der große Punkt ist einfach, ja, das ist ein Level. Und immer wieder und wieder und wieder. Bei jedem dieser Level hast du immer wieder diese riesen Auswahlmöglichkeiten. Das ist das, was Alex gerade schön gesagt hat. Es startet als Ruse Light und wird einfach immer mehr Ruse Heavy, weil ich einfach so viel drumrum bekomme.
Wobei ich aber sagen muss, dass Demon Lord und auch Weird Wizard da einen kleinen Vorteil hat. Beide sind für... wie Schwalb es ausgedrückt hat, der Designer es ausgedrückt hat, für erwachsene Runden gedacht. Nicht von den Themen her, sondern für Leute, die keine Zeit haben. Klingt jetzt kontra gegen das, was Robert sagt, aber der Gedanke ist, wir spielen eine Session, dann gibt's ein Level ab. Wir spielen maximal 10 Level. Der Punkt dahinter ist, die ganzen Level-Up-Geschichten und was sich weiterentwickelt, sollen die Spieler sich selbst aus den eigenen Büchern raussuchen. Ohne dass der Spieler da groß reingreifen muss. Dass das schwierig ist, wenn die Bücher nicht haben und keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, vollkommen klar. Aber der Gedanke ist, dass die Spieler sich damit selbst beschäftigen sollen zwischen den Spielsessions, damit an den Spielsessions gespielt werden kann. Und dass das Spiel ein Ende hat. Demon Lord, noch mehr als Weird Wizard, hat einfach ein festes Ende. Wenn du Level 10 bist, wacht der Demon Lord auf, frisst das Universum, Spiel vorbei. Ist cool, vor allem, weil du halt auch weißt, ja, ich muss mich nicht auf eine 3 Jahre lange Kampagne einrichten, wo ich ewig planen muss, was ich alles gut machen kann, weil in den 3 Jahren spielen wir 3 Kampagnen und wenn du willst, dann wird 10 gehen.
Ist aber auch wieder für manche Spieler ein Riesennachteil dann.
Natürlich, natürlich.
Das ist wieder typisch Session Zero, das muss vorher geklärt sein, ob das Regelwerk über was für die Leute ist. Muss man einfach so sagen.
Ja. Und was bei Demon Lord und Weird Wizard auch ein großer Vorteil ist, ist halt, dass der Charakter graduell, linear wächst. Er kriegt immer mehr Fähigkeiten, immer mehr Talente, aber upfront ist es erstmal relativ wenig. Zu Beginn hast du, der Lust. Fighter hat einen Fighting-Style. Das ist die erste große Auswahl. Welche Waffe will ich benutzen? Zweites Level, oh, er kann sich heilen und kriegt ein Talent dazu. Ist schon mehr, aber es ist noch nicht so überwältigend. Es wächst langsam heran und du lernst ja dann für so 1-2 Sessions, bis das nächste Level abkommt, vielleicht noch so, wie du damit umgehen musst. Bei Weird Wizard auf jeden Fall. Bei Demon Lord ein bisschen weniger ursprünglich geplant, aber bei Weird Wizard auf jeden Fall habe ich es immer so gemacht, dass ich, als ich es gemacht habe, Robert war in der Kampagne, dass ich versucht habe, 1-2 Sessions das durchlaufen zu lassen, bis das nächste Level abkommt und wieder was Neues darauf gehüpft wird. Aber es wächst halt, du musst dich halt nicht mit wenig Neuen beschäftigen.
Was aber daraus das Problem kommt, mit den ganzen Talenten und Zaubern, wo wir wieder an der Seitenanzahl sind, wenn du die ganzen Sachen ausdruckst für deinen Charakter, die ganzen Talentbeschreibungen, weil der grundlegende Charakterbogen sieht einfach nur vor, du trägst den Namen des Talents ein und der Spieler weiß, was das Talent macht. Ist schlecht. Ich habe es damals für meine Shadow of the Demon Lord Runde so gemacht. Ich habe die Talente schön per Screenshot aus dem Regelwerk ausgeschnitten, in Paint gepackt, den per Hand abgeschrieben und sozusagen eigene Seiten für die erstellt, für Talente und Zauber. Mit jedem Level-Up, das sie bekommen haben. Was natürlich aber heißt, pro Level-Up bekommst du 1 oder 2 Seiten an Zaubern und Talenten dazu. Das ist nett, das ist schön, dass die Zauber übersichtlich bleiben, aber es ist einfach eine Riesenmenge an Material, mit dem der einzelne Spieler rumlatscht dann und dabei ganz schnell den Überblick verlieren kann. Das ist halt so mein Problem, warum das für mich so eine Rules-Heavy-Einschlag hat, weil es einfach irgendwo, ich sag mal so, es wird ein bisschen Charaktermanagement, wie gehe ich mit meinem Charakter um, blöd gesagt, das Ergebnis zu erzielen, was ich haben will.
Ich finde es ganz spannend, dass ihr sagt, es ist eigentlich ein Spiel oder sind Spiele, die gemacht sind für Leute, die nicht viel Zeit haben. Aber dann kriege ich Hausaufgaben und soll mich zwischen den Sessions damit beschäftigen. Mir kam jetzt noch ein anderer Gedanke dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du mir das nochmal beantworten, Robert. Ich rede jetzt mal von Klassen, weil ich die Terminologie im Spiel nicht genau kenne. Für mich ist jetzt nicht unbedingt die Menge an Klassen, heißt nicht unbedingt Rules Heavy. Oder vielleicht gehören da zwei Aspekte dazu. Du hast jetzt am Schluss gesagt, okay, die haben dann, die leveln auf, die brauchen neue Zauber und so weiter und haben dann einfach viel noch im Gepäck, was die im Kopf behalten müssen. Also das ist was ich schon unter Rules Heavy vielleicht zählen würde und was auf jeden Fall herausfordert, weil ich das im Zweifel als Spielerin im Kopf behalten muss. Vorhin hast du aber auch gesagt, es gibt so, also es kamen immer mehr Bücher und immer mehr Klassen oder sowas dazu. Dann hast du das aber noch ergänzt und erweitert und ich dachte erst, okay, das macht es nicht unbedingt Rules Heavy, es ist nur die Auswahl größer, wenn ich immer mehr von dem Gleichen im Grunde habe, also verschiedene Typen Magier oder so, die nicht miteinander interagieren. Dann hast du aber gesagt, du hast halt plötzlich auch mehr Zauber oder so, also passiert dann auch mechanisch mit diesen Büchern nochmal was, also dass nochmal neue Regeln dazukommen, weil das würde dann schon ein Regelbloat irgendwie bedeuten.
Für den Spieler zum Großteil nein.
Okay.
Was ich sagen muss, was in den Erweiterungen dazugekommen ist, oftmals neue Sachen, die ein bisschen anders mit den Mechaniken umgegangen sind oder zusätzliche Effekte und dergleichen hatten, weil das hatte ich vorhin zum Beispiel vergessen, die typische Sache mit Statuseffekten. Es gibt eine riesen Litanei an Statuseffekten, wo jeder Statuseffekt wieder eine eigene Beschreibung hat, was er macht, wie er interagiert, bibabub. Aber das haben eh viele Systeme. Was ich mit den Klassen eher hinaus wollte, ist, das Problem daran ist, ich folge sozusagen für drei Stufen immer einem Pfad. Der Pfad des Wächters als Fighter sozusagen. Ich habe eine Kämpferklasse, also Kämpferfähigkeiten. Da habe ich den Wächter, den blödsinnigen Paladin, den normalen Kämpfer, die Karawanenwache, den Wachmann und bibabub. Und da habe ich schon das Problem, ich wähle Kämpfer und dann habe ich 15 Unterfraktionen, wo ich sage, okay, das mache ich 3 Level lang. Weil du kannst nicht zwischendrin nochmal rüber und rüber switchen. Das ist so ein bisschen, was ich meinte mit dem Fear of Missing Out, wo dann ganz schnell das Problem kommt mit, was nehme ich denn jetzt? Weil es klingt zwar komisch, aber es ist manchmal, ich entscheide mich jetzt da dafür, weil es zu meinem Charakter passt und stelle aber 3 Sessions später fest, es passt gar nicht und jetzt habe ich da 3 Level durchziehen müssen. Das ist ein bisschen schlecht manchmal, finde ich. Fürs Bauchgefühl einfach. Aber ansonsten mechanisch mit den Erweiterungen kommt jetzt nichts dazu, was die normalen Mechaniken bricht. Bis auf bestimmte Ausnahmen, aber das sind wirklich einzelne Ausnahmen.
Wobei ich jetzt sagen muss, in Demon Lord gab es auf jeden Fall auch Einhörner, die bestimmte Klassen waren, die neue Mechaniken eingebracht haben. Ich habe zum Beispiel den Braumeister gespielt, vor Ewigkeiten. War eine tolle Runde, war großartig. Der Braumeister hat Crafting-Regeln. Der Braumeister kann auf einmal Tränke brauen, Alkohol brauen, das besondere Fähigkeiten hat. Das kann kein anderer. Manchmal haben sich die Klassen schon auf Mechaniken ausgewirkt.
Das ist ganz spannend. Ich habe gerade so eine Analogie zum Leben gezählt. Ich meine, manchmal denke ich auch, vielleicht hätte ich doch was anderes lernen oder studieren sollen. Und da ist dann die Frage, wie realistisch möchte ich mein Spiel haben? Und dann habe ich mich halt für die falsche Klasse entschieden oder so.
Ja, das trifft es dann ganz gut.
Aber grundlegend muss ich sagen, ist halt, du hast die ganze Information schon vorher. Du weißt, es gibt 4 Grundklassen, 24 Gesellenklassen und 64 Meisterklassen. Und im Normalfall ist der Gedanke nicht, oh, was werde ich jetzt als nächstes, sondern du legst dir die Bild meistens vorher hinweg. Was natürlich, einfach mal gesagt, blöderweise sagen muss, Mist ist, weil halt sich während der Charakter gespielt wird, natürlich noch Sachen verändern können. Und du dann merkst, oh nee, Braumeister passt nicht zu mir. Aber da ist wieder die Frage, was willst du spielen?
Ist auch wieder wie im Leben. Klar kann ich mir vorher überlegen, wo möchte ich mal hin, aber dann wird das eine vielleicht gerade nicht gesucht und meine Spielgruppe, die hat halt schon 2 Braumeister, dann brauche ich jetzt nicht Braumeister machen oder in die Richtung mich zu entwickeln und entscheide mich dann irgendwie anders, oder?
Das stimmt. Ist halt aber wieder das typische Problem von, wir spielen Pen Paper zusammen. Die Gruppe sollte natürlich reden, wenn es Systeme sind, wo dedizierte Rollen vorhanden sind, wer welche Rolle ausfüllt. Also, dann ist es klar, dass man drüber redet. Die einzige Sache, wo ich ein lustiges Beispiel bringen kann, ist jetzt ein bisschen Bashing in der Hinsicht. Tut mir jetzt ein bisschen leid, das zu sagen. Aber Michi kann es vielleicht sogar bestätigen, bei Shadow of the Weird Wizard derzeit gibt's die Diebesklasse, die Zaubererklasse, die Cleric-Klasse und die Fighter-Klasse. Der Dieb ist MVP, weil denen seine Talente sind, ich kann's auf alles nutzen, ist super. Cleric und Zauberer sind halt Magierklassen. Das Regelsystem heißt Shadow of the Weird Wizard. Es geht hauptsächlich um Magie. Und dann haben wir die Fighter-Klasse. Die Fighter-Klasse ist eigentlich dazu gedacht, zu tanken in dem System. Die Beständigkeit zu sein. Dieses System ist aber ein System für Glaskanonen und durchgeplante Builds. Das haben Michi und ich in der Kampagne deutlich gemerkt. Es hat von 3 Spielern keiner einzige überhaupt Überwägung gezogen, einen Fighter zu spielen. Unser Fighter hat gesagt, nö, ich spiele einen Cleric. Der kann Fighter aber nur zusätzlich heilen. Weil die Fighter-Klassen hatten nichts, böse gesagt, was sie besonders gemacht haben. Die waren halt wirklich, wir brauchen sie nicht. Und das war ein bisschen schade einfach.
Der Geschmack des Fighters würde ich in Weird Wizard immer mehr über die Gesellenkasse holen. Weil da gibt es viel coolere. Zum Beispiel einen Samurai, der keinen Besitz haben darf und dafür aber immer sein Schwert wiederbekommt, wenn es ihm irgendwer klaut. Automatisch zu Beginn der Session. Cooler Dude, macht Spaß zu spielen, ist eine Fighter-Klasse und du hast das Fighting in deinem Charakter drin, aber ich würde davor immer einen Rogue oder einen Cleric spielen. Einfach weil es schönere Klassen sind und dir mehr Möglichkeiten gibt.
Und das ist halt das, was manche Systeme dann schade macht, wenn das Balancing zwischen den Klassen nicht stimmt. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, da kann Rules Heavy helfen, aber auch genau das Problem verstärken. Weil mich und ich spielen ja Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy folgst du in einem Berufszweig. Du kannst deinen Beruf zu Beginn der Kampagne komplett frei aussuchen oder auswürfeln und extra XP bekommen. Wir reden jetzt ganz kurz nur mal drüber, wie unterschiedlich die Effekte dieses Berufs sein können, weil die gehen von Hero to Zero. Also es ist wirklich eine riesige Bandbreite, was der Beruf dort für einen Unterschied macht. Weil der dich im Sozialrang höher stufen kann, was deine Sozialproben automatisch einfacher macht. Der kann dich im Sozialrang komplett nach außen schieben, wodurch alles scheiße wird. Der kann eine reine Quatschklasse sein, wo du effektiv im Erzählerteil MVP bist. Sobald es aber um Kampf geht, suchst du dir irgendein Loch und verkriechst dich für die nächsten 5 Runden am besten. Das ist cool gemacht. Es ist das Problem aber, wenn du einmal diesen Beruf hast, kostet es extrem XP rauszuwechseln, wenn du ein bisschen was anderes machen willst. Oder musst ihn halt erst abschließen. Was halt deine Auswahlmöglichkeiten wieder stark einschränkt. Wodurch zwischen den Charakteren in der Kampagne ganz schnell Unterschiede entstehen können von wie gut fühlt sich mein Charakter beim Play an im Vergleich zu den anderen Spielern.
Dazu muss ich aber sagen, ist auch das Problem bei Warhammer Fantasy ist, dass du nicht nur deinen Beruf wählst, sondern auch deinen Beruf Gattung. Weiß nicht mehr, wie es im Original heißt. Jedenfalls, du kannst das sein wie einem Burgherr, wie einen Scoundrel, wie ein Soldat. Und je nachdem, was du wählst, liegt auch der Fokus in den Berufen. Und du kannst aus deiner Gattung nicht mehr raus. Offiziell. Bei uns in der Kampagne geht's wahrscheinlich, da müssen wir mal unseren Meister fragen. Aber theoretisch kannst du aus deiner Gattung nicht mehr raus. Das heißt, wenn du nach fünf Sessions herausfindest, warte mal, das ist der Gott des Meeres, ich bin ein Fischer. Und dann kannst du kein Fischer mehr werden. Und das ist deprimierend. Weil wer mag nicht Fische oder Krabben? Krabben sind toll. Aber das ist das eher das Problem. Ansonsten ist es halt ein System, was halt auch dafür ausgelegt ist. Warhammer Fantasy Rollenspiel ist ein uraltes System, das sich D&D genommen hat und gesagt, Alter, wie geil wäre es, wenn ich nicht der epische Fighter wäre, sondern Rattenfänger mit einem kleinen, bissigen Hund. Und seitdem gibt es bei Warhammer Fantasy Rollenspiel den Rattenfänger mit dem kleinen, bissigen Hund. Er ist sozialunfähig, er ist scheiße, er kann nicht kämpfen, aber mit einem kleinen, bissigen Hund. Jan! Du wolltest was sagen.
Genau, und zwar, Robert, hattest du gesagt, dass, glaube ich, irgendwas mit Balance zwischen den Klassen, dass das bei Rules Light nicht so ein Problem ist wie bei Rules Heavy, habe ich das richtig
genau. Im
Kopf? Und da würde ich dir widersprechen, weil ich glaube, das kann bei beiden funktionieren und nicht funktionieren. Also ich weiß nicht, ob es ICRPG sogar war, wo die Magierklasse overpowered war. Also das hat nicht viele Regeln und nicht viele Fähigkeiten, aber du hast dann so eine Regel drin, wo im Grunde der Magier, die Magierin halt die anderen ganz schön vom Tisch gekehrt hat in dem, was sie konnte. Aber es kriegst du es wahrscheinlich auch leichter am Tisch wieder gelöst als vielleicht im Rules Heavy System.
Dann kann ich es vielleicht so sagen. Zumindest mein Bauchgefühl, wie ich es formulieren würde, die Wahrscheinlichkeit ist bei einem Rules Heavy geringer als bei einem Rules Light.
Mhm.
Weil je mehr Freiheit du hast, umso kreativer kannst du werden, natürlich, wenn dir die Spielleitung was erlaubt, was Persönliches zu machen und dadurch overpowered werden. Wenn alles festgelegt ist und du nur auswählen kannst, ist es natürlich deutlich schwerer, irgendwas zu nehmen, was nicht gebalanced ist. Nachteil natürlich, wenn das System dir Wege vorschreibt und Wege dabei sind, wo du sagst, wenn ich nicht gerade unbedingt aus Geschichtsgründen von meinem Charakter das nehmen muss, weil ich sage, es geht nicht anders, aus Spielersicht. Und das würdest du sonst nie nehmen, weil es sonst einfach zu schwach ist. Ich möchte ein schönes Beispiel dafür anbringen aus Shadow of a Demon Lord. Es gab eine Klasse auf dem Gesellenpfad, die fand ich absolut flavormäßig super. Der Assassine ist eine Diebesklasse, die dann wieder hochlevelt. Der hat nette Fähigkeiten, der hat Diebesfähigkeiten, diese Hinterhaltssachen noch ein bisschen aufbauschen dergleichen. Ja, da kommen wir auch zu dem Problem. Seine Combat-Fähigkeiten sind, er reduziert das Max-Health von Gegnern, also macht keinen direkten Schaden, er setzt ihr Max-Health stückchenweise nach unten, dass die nicht so weit heilen können und kann sich in einem Kampf besser verstecken. Jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Ich bereite als DM Kämpfe vor. Der Kampf findet natürlich auf einer Map statt. Wenn die Map aber nicht viel Sachen hat, um sich zu verstecken, ist das ein bisschen schlecht für denjenigen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, es gibt Klassen, egal bei welchem System, die sind für ein, zwei Sachen One-Trick-Ponys, da kann die keiner drin schlagen. Aber ansonsten fühlen die sich einfach zu schwach an. Und das ist ein bisschen Balancing, wo ich sage, da kann das System nichts dafür.
Es gibt ein paar Dinge, die ihr jetzt gesagt habt, auf die ich gerne ein bisschen reagieren und eingehen möchte. Zum Warhammer Fantasy-Teil mit dem Rattenfänger. Das schwarze Auge hat in 4.1 mit dem Wege der Helden an möglichen Startcharaktertypen Dinge eingeführt. Die sind unschlagbar nutzlos. Der Rattenfänger ist ein Beispiel und der hat noch Sinn. Es geht da vom Zuckerbäcker über den Herold bis zum Magier, was ich alles bauen kann. Und es ist irgendwie gebalanced. Ich kann halt sagen, okay, ich bin der Zuckerbäcker aus dem Dorf, der irgendwie ins Abenteuer geschubst wurde und deswegen da anfängt. Ist eine wunderschöne Geschichte, kann ich machen. Ich habe aber muss aber damit leben, dass ich am Anfang wirklich wenig kann. Zumindest von dem meiner Profession teil. Dann habt ihr ein bisschen über die Rollen geredet. Und da komme ich zum Shadowrun, bei dem ich keine festgelegten Klassen habe. Aber ich habe eigentlich, Shadowrun ist für mich A-Team das Rollenspiel. So gefühlt. Und ich habe Dinge oder Fähigkeiten, Bereiche, die ich abdecken muss. Und das ist die Rolle, die mir festgelegt wird, von der ich sage, das ist das, was die Spieler können. Und wie ich zu dieser Rolle komme, habe ich unterschiedliche Wege. Das kann ich über Magie erreichen, das kann ich über Technik erreichen, das kann ich über Fähigkeiten erreichen. Die Möglichkeiten habe ich und die Freiheit habe ich und die genieße ich als Shadowrun-Spieler durchaus auch. Und dann war gerade noch, du hattest auf Jan reagiert.
Wegen dem Balancing von den einzelnen Klassen ging es nochmal.
Und da, genau, da gibt es auch Dinge, die sind weder Rules Heavy noch Rules Light, sehe ich ja, auch so.
Definitiv.
Dass bei Shadowrun im Moment gäbe es die Möglichkeit, Magie als Spruchzauberer oder als Schamane zu wirken, also als jemand, der mit Geistern arbeitet. Und der Schamane ist im Moment massiv im Vorteil, regeltechnisch. Weil er einfach den Geist beschwören kann und der Geist macht das für ihn. Und damit braucht der Schamane deutlich weniger Fähigkeiten, weil er kann einfach sagen, Geist mache.
Das ist halt das, worauf ich wahrscheinlich ein bisschen hinaus wollte, mit den Sachen, mit den Rollen und dergleichen. Es gibt halt, so böse wie es klingt immer, es gibt in vielen Regelwerken, die werden dadurch auch schön aufgebauscht, möchten Vielfalt damit vermitteln, aber im Endeffekt kannst du die Hälfte der Rollen und Klassen wegschmeißen, weil du sagst, die bringen keinen Spielspaß. Oder wenn ich nicht gerade was ganz Spezielles darstellen will, wird sie niemand nehmen. Also es ist zumindest mein Bauchgefühl, dass es immer so dieses Optimum gibt, was du nehmen könntest, so zwei, drei ordentliche Optionen und dann so, der Rest ist so schnell raus, dass du sagst, das guckst du gar nicht erst groß an.
Mir ist eingefallen, worauf ich hinaus wollte. Du hast das mit dem Assassinen gesagt und dem, der kann sich im Kampf besser verstecken. Und du als DM baust dann Karten, wo es wenige Versteckmöglichkeiten gibt. Und da ist zum einen die Sache, A, mache ich das als DM so? Oder biete ich dem, weil er die Fähigkeit hat, als Spieler die Möglichkeit? Also mache ich es intradiegetisch so und mache ich es simulationistisch so? Oder betrachte ich es für mich wie ein bisschen wie in den Baldur's Gate Computer spielen mit dem Schatten verstecken. Es ist völlig egal, ob es das Versteck gibt oder nicht. Du kannst es einfach.
Und das ist gut. Da kann ich das noch ein bisschen genauer erläutern, warum das so schlecht ist mit dem Verstecken. Weil Shadow of the Weird Wizard ganz genau Regeln hatte, wie du dich wo verstecken kannst im Kampf. Selbst wenn ich dort Sichtblockaden, Objekte, Hindernisse einbaue, zählst du nur als versteckt in dem Punkt, wo du gerade stehst. Wenn du ihn aber angreifen willst, den Gegner, wirst du gesehen, während du dich bewegst. Also du kannst dich dann nicht versteckt bewegen von A nach B und das ist der große Nachteil. Du musst dann unsichtbar werden. Und bei Shadow of a Demon Lord kommt dann ganz schnell die Problematik, wie der Name des Systems sagt, kämpfst du irgendwann gegen Dämonen. Dämonen in diesem System hatten einen netten Vorteil, genannt wahre Sicht. Die sehen einfach alles. Du kannst keine Unsichtbarkeit gegen die einsetzen und nix. Wo ich sag, hey, du hast NPCs, die die gesamte Klasse sofort invalide machen. Wo ich sag, warum? Und das ist halt dann der Punkt, wo ich sag, wenn man tiefer ins Regelwerk eingeht, macht's dann Sinn. Hätte ich vielleicht ein bisschen genauer erläutern sollen gleich.
Ja, ich will noch einhaken und protestieren. Weil, also, nicht protestieren. Es ist spannend, wie du das beschreibst, ne? Also wir hatten eben gesprochen über die Balance zwischen den Charakteren, ne? Also dass ein Charakterklasse irgendwie overpowered ist oder mehr kann als die andere. Mhm. Das ist immer ein Trade-off. Ich kann gucken, okay, ich kann zaubern, dafür habe ich dünne Arme oder umgekehrt. So, das ist das eine. Und das macht, glaube ich, zwischen Rules Heavy und Rules Light keinen. Also, oder es gibt es in beiden, an beiden Polen dieses Spektrums,
ja,
worauf ihr jetzt eingegangen seid und du vor allem auch gerade mit diesem, ich kann mich hier auf der Map nicht verstecken. Ich bin, also die, ich brauche die Klasse nicht zu spielen, weil die mir dann dort in dem Spiel nichts bringt. Das ist, glaube ich, ein Problem, was eher Rules Heavy Spiele betrifft. Und da finde ich immer diese Unterscheidung, also im OSR, also in so Spielen, die quasi angelehnt sind, Neuentwicklungen angelehnt sind an alte D&D, Varianten, wird oft diskutiert, was für eine Art Spiel spiele ich eigentlich. Und die sagen von sich, okay, wir spielen eher, Combat ist eher Krieg, und das heißt, hier ist nichts ausbalanciert, und ich werde aber als Spieler in irgendwie gefordert und muss kreativ sein. Also das heißt, die Lösung für die Probleme, die ich habe und für die Kämpfe, die sind nicht unbedingt auf dem Character Sheet. Und das hast du, glaube ich, bei den Rules-Heavy-Spielen eher. Nämlich, weil du gesagt hast, ich muss eine bestimmte Klasse spielen, damit ich am Ende in diesem Spiel was machen kann oder damit ich was erreichen kann. Also die Lösung für meine Probleme und für die Kämpfe in dem Spiel liegt auf dem Charakterbogen. Und das ist ein Stück weit, ist es in den Regeln begründet, aber auch in der Art, wie ich spiele. Weil ich kann mir auch sagen, ich weiß, dass ich später vielleicht ein Problem haben werde, weil ich total schutzlos auf der Karte stehe, wenn diese Dämonen oder sowas dort ankommen. Aber wie umgehe ich das? Wie schaffe ich mir einen Raum, um mich zu verstecken oder so? Das ist was du in Rules Light oder OSR-Spielen vielleicht machen würdest. Und das ist so ein bisschen diese unterschiedliche Spielphilosophie, glaube ich.
Aus meiner Sicht ist OSR erstmal, ich kämpfe sehr viel. Das heißt, es gibt da diese Möglichkeit nicht. Und vor allen Dingen auch das Original D&D kommt ja aus den Wargames. Und das heißt, die Lösung steht auf dem Charakterblatt in Form von Kampf.
Mhm.
Und genau das ist was mich an D&D auch immer gestört hat. Ich habe gefühlt 2 Millionen Kampfregeln und ganz wenig für ich löse es anders. Dann musste ich ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, es gibt NPC-Typen, die mein Charakterkonzept unterwandern. Ich spiele derzeit einen Illusionisten bei DSA in einer Kampagne, die mit Dämonen zu tun hat, die genau das Gleiche können. Und ich habe das durchaus bewusst so gemacht, damit der Charakter nicht overpowered ist, weil ja die Illusionsmagie bei DSA 4.1 zumindest noch sehr, sehr mächtig ist. Zumindest gegen Leute, die nicht Magie durchschauen. Und dann sind wir noch bei dem Punkt Battlemap. Ich mag keine Battlemaps. Ich persönlich bin kein Freund davon, und wenn ich die brauche, gefällt mir das nicht. Bei Shadowrun, ja, ich mag einen Grundriss, aber ich brauche keine Battlemap.
Kann ich verstehen. Ich bin ehrlich, ich liebe Systeme mehr, wo ich einfach Theater of the Mind machen kann und fertig ist die Welt. Es macht es auch für die Spielleitung einfach viel einfacher für die Vorbereitung dergleichen. Michi und ich haben es aber lange gespielt mit Shadow of the Weird Wizard und Shadow of the Demon Lord. Die zwei Systeme sind ausgelegt dafür, dass du dort eine Battlemap hast. Du kannst es ganz schlecht Theater of the Mind spielen.
Es geht auf jeden Fall auch in Theater of the Mind. Ja, aber es funktioniert besser mit Battlemap, das stimmt. Ich würde aber jetzt gerne von den beiden, von Shadow of the Wild und Demon Lord mal wieder weggehen und jetzt mal auf das OSR-Thema, was Jan angesprochen hat, mal eingehen, weil das ist so der Gegenpol zu diesen, ich sag mal, Rules Heavy Haufen. Wenn ich daran denke, ja, es gibt OSR, ist ein breites Feld, es ist ein riesiges Feld, wie PBTA. Es ist riesig, aber wenn ich jetzt an das erste OSR-Spiel, was ich je gespielt habe, zurückdenke, dann stand da die Lösung nicht auf den Charakterbogen. Das war Beyond the Wall. Beyond the Wall habe ich einen Grundangriffsbonus, da kommt mein Stärkebonus drauf, wenn ich einen habe, oder Malus, dass ich auch einen Negativangriffsbonus habe, und kann damit angreifen. Typisch D&D, über AC, fertig, trifft, tot. Unglaublich tödlich das System, weil deine Charaktere einfach nur irgendwelche Teenager aus dem Dorf sind, die auf Abenteuer ziehen. Und ein Level 1 Magier hat einfach mal einen Zauberspruch. Das war's. Mehr hat er nicht. Und es ist hart, diese Systeme zu spielen, teilweise. Aber es fordert auch viel. Es ist, wenn du sie dann in der Aktion erlebst, ein kompletter Umschwung. Weil dadurch, dass du in diesem Fall, bei diesem Spiel ist das Thema wichtiger. Was willst du spielen, wie Jan noch gesagt hat. Und bei Beyond the Wall willst du Teenager spielen. Teenager rennen nicht nach vorne und hauen den Typen auf die Fresse. Nein, sie schmeißen einen Bienenkorb.
Was bedeutet denn OSR und wo kommt es her? Das ist die Frage, die ich jetzt dir stelle, die du mir gleich beantworten wirst. An sich sage ich, ich würde das gern aufweichen. Meine erste Beyond the Wall-Runde waren keine Teenager hier im Kaffeesatz. Das waren durchaus erwachsene Leute. Und ja, Beyond the Wall zählt in das Genre OSR, wobei ich auch da wieder die Frage stelle, wo ziehe ich die Grenze, was ist OSR, was ist Erzählspiel, und gefühlt haben wir derzeit die Debatte Rules Light versus Rules Heavy, OSR versus Erzählspiel. Sind das nicht alles irgendwie Nebenkriegsschauplätze und wir sollen einfach drauf gucken, wo haben wir Spaß, wo finden wir als Gruppe unsere Balance? Und deine Antwort war für mich unbefriedigend, oder deine Reaktion, weil du hast gesagt, die Antwort steht nicht auf dem Charakterbogen, aber du hast trotzdem das Kampfbeispiel gebracht. Und da sehe ich für mich das Problem, zu sagen, nee, Kampf ist halt nicht die Lösung, muss nicht immer die Lösung sein.
Da bin ich voll bei dir. Wenn du kämpfst, hast du eigentlich schon verloren.
Das kommt auf das System an.
Ja, aber bei Beyond the Wall habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass ich eher versuche kreativ zu denken, weil halt nicht direkt steht, ich habe Reckless Attack. Mein Barbar kann Reckless Attack. Er kann angreifen und kriegt dafür dann einen Vorteil auf seinen Angriffswurf, aber auch einen Nachteil auf seinen Verteidigungswurf. Das ist eine Lösung für das Problem, ich treffe den Gegner nicht, die auf den Charakterbogen steht. Bei Beyond the Wall steht zwar, dass ich angreifen kann, theoretisch. Die Lösung war für mich aber meistens eher, ich versuche den Gegner zu bequatschen, ich versuche einen Falle zu bauen, eine Schlinge ihn um die Beine zu winken oder sowas. Was ich sagen wollte, ist, dass ich bei OSR-Systemen und auch vor allem bei Beyond the Wall halt immer das Gefühl hatte, ich muss kreativ werden, weil ich nicht so viele Optionen habe.
Du wolltest mir noch sagen, wofür OSR steht.
Oldschool Renaissance. Und ja, Oldschool Renaissance sagt, wir wollen die guten alten Zeiten zurück, wo wir D&D 1 gespielt haben und durch irgendwelche Verliese gezogen sind. Theoretisch. Praktisch ist es halt, wie Jan sagt, hauptsächlich und inzwischen ein Geschmäcker, was grob auf D&D 1 oder 2 passiert.
Für mich klingt das dann immer so, wie ich eröffne eine Battlemap und schlage mich durch das Labyrinth wie in Diablo.
Genau, das ist das, wonach es klingt, aber es trifft es überhaupt nicht.
Und Jan beißt in den Tisch und möchte was sagen.
Die ganze Zeit schon. Erstens, das R kann offenbar für verschiedene Sachen stehen. Also ich habe auch schon Revival natürlich gehört und auch Revolution, was halt quasi dann ein bisschen diese Tradition wieder aufweicht und das Beste aus dem Alten nimmt und das neu interpretiert. Du hast natürlich völlig recht, wenn du sagst, historisch kommt das aus dem Tabletop, und fast alle Spiele, über die wir gesprochen haben, weil wir nicht über narrative Spiele gesprochen haben, haben irgendwo Konflikt, und Kampf so hat da eine relativ zentrale Rolle. So, da bin ich völlig bei dir. Plus, Michael hat es jetzt gerade, glaube ich, auch nochmal gesagt, die Lösung steht nicht auf dem Charakterbogen, versus bei Rules Heavy steht sie da vielleicht drauf. Das ist natürlich immer überspitzt für solche Diskussionen, ne? Also irgendwie steht ja natürlich auch was auf dem Charakterbogen, was ich nutzen kann, und mal mehr und mal weniger, je nachdem, in welche Richtung man geht. Aber, und das hatte Michi auch zumindest angerissen, sind die Charaktere im OSR tendenziell eher, naja, squishy. Also die sterben schnell. Also dieses, ich gehe auf die Map und ich schlag mich dort irgendwie durch, das hast du dort tendenziell eher nicht. Also ich muss schon aufpassen, was mache ich, mit wem lege ich mich an, kann ich mich mit dem anlegen oder der? Oder gehe ich den Weg drumrum oder baue ich hier irgendwas und lass mir was einfallen, wie ich die in eine Falle locken kann oder so. Während bei den Rules Heavy Spielen, zumindest bei denen, über die wir gesprochen haben, und ich kenne es von D&D und von Pathfinder, du ein Balancing immer drin hast. Also du steigst in deinem Level auf, und wenn ich dann einen Encounter baue für oder ein Spiel, also für eine Session, dann müssen die Gegner auch irgendwie angepasst sein. Also da gibt's ja ganze Tools und Excel-Sheets, dass die Gegner passen zu dem, was die PCs, also die Spielercharaktere an Fähigkeiten schon mitbringen, damit es eben irgendwie ein taktisches Spiel ergibt, während im OSR du das irgendwie handwavest und sagst, okay, das ist jetzt halt so, und dann ist das mal ein super starker Charakter, der da entgegenkommt, ja, lasst euch was einfallen, und im Zweifel rennt er halt weg.
Du beschreibst für mich mit dem Letzten das, was für mich OSR ausmacht, mit es ist tödlich, aber es ist taktisch und es kommt aus den Wargames und es ist, ich lege mich mit dem an und im Zweifel stirbt der Charakter und ich muss schnell einen neuen würfeln. Das ist das, was OSR für mich ausmacht. Das ist so ein bisschen Dungeon Crawl Classics. Ich muss durch den Trichter durch. Ich erinnere mich an eine Con. Ich habe 6 oder 7 Charaktere in dem One-Shot verschlissen. Und ich war der Einzige, der am Ende keinen Charakter mehr hatte. Mhm. jetzt spiele ich Shadowrun. Für mich in meinem Shadowrun-Spielstil, und Shadowrun ist ein wirklich Rules-Heavy-System und auch eines der, ich würde sagen, eines der frühen Rollenspielsysteme. Ein Shadowrun ist für mich in meinem Spielstil gescheitert, sobald es zum Kampf kommt. Weil dann habe ich mich verraten, dann wollen die Leute, also dann reagiert die Spielwelt bösartig auf mich, weil ich spiele Profi-Verbrecher. Deswegen, das beißt sich so ein bisschen. Und wir haben über narrative Spiele gesprochen, zumindest ein bisschen, mit den For the Queen Sachen, wo ich sagte, Karten ziehen, ich erzähle eine Geschichte. Und ich erzähle die Geschichte gemeinsam.
Okay. Das ist witzig, dass du sagst, wenn ich kämpfe, bin ich schon gescheitert. Also ich glaube, dann müssen wir das gar nicht unbedingt weiter vertiefen. Es gibt aber auch, also gibt natürlich auch im OSR ein Spektrum, und mit dem DCC, also Dungeon Crawl Classics, bist du wahrscheinlich eher in Richtung Revival unterwegs oder Renaissance, während ich dies wahrscheinlich mich eher in der Revolution und dem Neuinterpretieren verorten würde, aber das sind halt Präferenzen. Also ich glaube, es hat auch da hat beides so seinen Appeal irgendwie, und es kann beides Spaß machen, durch diesen Trichter durchzugehen, den Gauntlet durchzuspielen und halt mit einem Charakter von 5 Startcharakteren da irgendwie rauszukommen und den dann weiterzuspielen. Oder halt, ich starte in einem anderen Spiel einfach mit einem Charakter, der wenig Regeln hat, und überlege mir, okay, muss ich jetzt sofort draufgehen, und oder bin ich da kreativer und sehe das eben, wie du es fürs Shadowrun gesagt hast, wenn ich kämpfe, dann habe ich in dem Fall eigentlich schon verloren, weil gegen diesen Gegner kann ich eigentlich gar nichts aussetzen mit meinem kleinen Made von Menschen oder was auch immer.
Da kurz eingrätschen kann, mit dem, wenn ich kämpfe, habe ich schon verloren, würde ich persönlich sagen, kommt auch ganz stark drauf an, mit wie viel Arbeit ist es hier, einen neuen Charakter zu erstellen. Es gibt Systeme, das ist kein Problem, dann würfe ich einfach schnell aus, mach weiter, wie du sagst, fertig. Es gibt aber Systeme, ja, da sind Kämpfe Teil des Systems. Wenn ein Kampf passiert, soll es das letzte Mittel sein, was passiert. Oder du hast dich darauf vorbereitet auf den Kampf. Dann sollst du aber vorbereitet dort reingehen. In den Hinterhalt oder dergleichen. Du sollst aber nie der sein, der selber in den Hinterhalt gerät, wenn du so ein System spielst. Vor allem bei Shadowrun, glaube ich. Wie Alex gerade schön sagte, mit ihr seid die Profi-Verbrecher in dem Fall. Die das ja durchziehen sollen. Die werden dafür sorgen, dass sie mit gesunder Haut und dergleichen davonkommen. Und nicht irgendwo reinlatschen. Und das ist auch ein bisschen das, wo ich sage, darauf lässt sich ein bisschen gucken, wie man mit den Mechaniken umgehen kann. Wie kann man das vermeiden? Was hast du dafür? Und das ist wieder das Schöne, wenn du mehr Regeln hast. Weil das kann den Spielern helfen, Optionen zu finden, wenn sie selber nicht so kreativ sind. Bei einem Rules Light, wo ich nur ein paar Werte auf einem Charakterbogen habe, muss der Spieler selber kreativ werden. Weil das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, die Spielerkreativität ist immer so, ist sie ein Problem? Ist sie vorteilhaft und wie können die Regeln damit umgehen? Weil das ist zum Beispiel ein persönliches Problem von mir. Ich mag keine Systeme, wo ich vorgefertigte Zauber habe. Weil ich sage, ich spiele einen Magier, der sich vielleicht 30 Jahre seines Lebens mit Magie beschäftigt hat und ich kenne 5 Zauber auswendig. Hä? Passt aus meiner Sicht irgendwie nicht. Und ich kann den Zauber nicht abwandeln, nicht irgendwie anders verwenden. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, es ist egal, Bruce Light oder Heavy. Kreativität ist einfach wichtig und wie man die an die Spieler bringt, dass die auch selber so kreativ denken und nicht nur von dem, was auf dem Charakterbogen halt steht, sich beeinflussen lassen.
Ich habe den Eindruck, ihr habt mich bei dem Shadowrun ein bisschen falsch verstanden vom Spielstil her. Also du nicht so sehr wie Jan. Es ist nicht so, dass ich sage, ihr habt verloren, wenn der erste Schuss fällt oder der Run ist gescheitert, sondern die Spieler kommen da raus. Bei Shadowrun, du bist ein Profi, du bist gut. Du bist besser als die meisten deiner Gegner. Rein schon vom Start weg. Das heißt nur, du hast die nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich mehr Probleme, weil die Spielwelt drauf reagiert. Nicht, du besiegst diesen Encounter nicht.
Okay, das macht total Sinn. Ich würde zudem noch ganz kurz ergänzen. Ich glaube, man kann ja beides mehr in die eine oder andere Richtung spielen, aber Rules Heavy und Rules Light, also geben so grob die Richtung vor und ziehen so eine bestimmte Art SpielerInnen-Typen an, die auf das eine oder andere mehr stehen. Und dann kannst du sowohl mit wenig Regeln sehr eng spielen und sehr am Charakterbogen hängen, während du aber auch in einem sehr, sehr Rules Heavy Spiel auch irgendwie offen und kreativ umgehen kannst. Na klar, stehen bestimmte Fähigkeiten drauf und wenn ich seit 5 Leveln auf die hinarbeite, möchte ich sie vielleicht auch mal benutzen. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht trotzdem frei mit meiner Spielwelt interagieren kann, wenn die Gruppe und der Tisch das erlaubt. Also wo wir wieder bei dieser Regel wären, macht was Spaß macht und macht das, wie euer Tisch das gerne möchte.
Ja. Habt ihr noch ein System, über das ihr reden wollt? Wenn nicht, könnten wir auch jetzt zu Ende kommen?
Wenn wir die Zeit haben.
Wo?
Ich hatte es ja schon in der Einleitung mal angeteasert mit World of Darkness, in dem Fall bei mir Vampire, was ich als eine gelungene Mischung zwischen Rules Light und Rules Heavy bezeichnen würde. Es ist Vampire. Vampire ist mehr aufs Erzählende natürlich aus. Es soll nicht simulieren, da bin ich ganz schnell raus. Und gamistisch ist Vampire auch definitiv eher nicht. Ich spiele eine Story, ich erzähle eine Story. Und die Grundsache, der Grundtenor bei Vampire ist ziemlich einfach. Ich habe ein Attribut plus eine Fähigkeit, ich nehme meine Würfel, tausche noch ein paar Würfel wegen Hungerwürfel aus, weil ich ein Vampir bin mit so einem Biest in mir und dann würfe ich und guck, was passiert. Die Spielleitung gibt einfach nur vor, wie viele Erfolge ich schaffen muss. Ist ganz einfach, ist ganz simpel. So läuft jeder Check grundsätzlich ab. Es gibt noch ein paar Sachen, wie du Vorteile, Nachteile mit einbeziehen musst, die den Würfelpool erhöhen, verringern, vielleicht auch die Schwierigkeit anpassen. Alles zur Hinterung.
Darf ich kurz fragen, welche Edition? Weil ich habe Vampire mit einem W100-System in Erinnerung. 5E. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert mit wie viele Würfel das und welcher Pool und wie viele Erfolge.
World of Darkness, Vampire 5E in dem Fall.
Okay.
Die aktuelle sozusagen.
Wie gesagt, das, was ich an Vampire kenne, ist mit einem W100-System und dann bin ich verwirrt.
In dem Fall ein W10-System.
W10-Pool.
Genau. Also machst einen Pool von x W10 auf und versuchst genug Erfolge zu sammeln. Und da kommt bei Vampire, finde ich, das Schöne jetzt ran. Das Grundsystem ist jeden, kannst du einfach erklären, kriegt jeder sofort mit, der schon irgendwie mal Pen and Paper gespielt hat, weil, oh, ich nehme eine Menge an Würfeln und schmeiß die einfach. Und dann macht es Vampire schön, weil Vampire hat mittlerweile unzählige Regelwerke auch nachgedruckt, wo ich sage, da kommt auch das Rules Heavy her, weil Vampire für jede Situation notfalls eigene Regeln hat. Aber immer optional oder, also manchmal schon natürlich vorgeschrieben, weil das ist so definiert, außer du homebrewst und sagst, machen wir nicht so. Aber es gibt sehr viele Regeln, die immer definieren, und genau beschreiben, wie ist was zu machen, wie kannst du das machen, wie kannst du das darstellen. Und dann kommt natürlich die ganze Auswahl mit den Disziplinen bei Vampire dahinterher, mit Vorteilen, Nachteilen bei Charaktererstellung, die du später noch kaufen kannst, wo halt die entsprechende Tiefe dann herkommt, wo auch ein bisschen die Gefahr herkommt, dass es schwer wird für den Spieler, das zu verstehen, wie was miteinander interagiert.
Ganz kurz, Disziplin nur als Erklärung sind die Zauber.
Das wenn man es ganz grob
nimmt, wenn man es ganz grob sagt, sind das prinzipiell die Zauberschulen, die du hast. Das heißt, du sagst, wie Stärke, Verteidigung, das heißt dann Seelenstärke
genau.
Und so weiter. Aber es sind prinzipiell Zauber.
Also die Kräfte, die dein Vampir hat, wenn man es mal ganz einfach sagen. Wo persönlich für mich Vampire zum Rules Heavy System wird, ist, die Lore dahinter zu kennen, zwischen DM und Spieler die Lore zu vermitteln, also einen Grundtenor herzustellen und dann, dass der Spieler sozusagen auch versteht mit, ich bin ein Vampir in dieser Welt und muss entsprechend agieren. Und da kommt für mich eher dieses Rules Heavy bei Vampire raus, weil es eher mehr viel soziale Regeln im Play sind. Wie verhalte ich mich, wie spiele ich, worauf muss ich achten? Weil ich bin ja ein Monster in der Welt der Menschen, das nicht auffallen möchte. Nur als ein Beispiel. Das natürlich noch sein ganz eigenes politisches System in der zweiten Welt im Hintergrund hat. In das ich einfügen muss, gegen das du spielst, mit dem du spielst. Und das ist dann ein bisschen der Punkt, wo ich sage, du kannst das Ganze komplett ignorieren und Vampire spielen ohne Probleme. Aber wenn dein Charakter nicht in der Lore ein bisschen Ahnung hat und so einen Grundtenor mitnimmt sich von der Welt und der Vorstellung, dann wird's schwer. Und da ist der Rules Heavy Teil bei mir eher bei Vampire drin, weil du einen entsprechenden Einstieg schaffen musst.
Ist es quasi... Also sind das dann implizite Regeln oder bilden die sich auch mechanisch ab? Also ich meine, ein politisches System, was im Hintergrund steht, das kannst du wahrscheinlich ein Diagramm von aufmalen irgendwie und Beziehungen oder sowas.
Zum Beispiel.
Und das soziale Verhalten ist aber eher was, was ich quasi aufsauge, wenn ich mich in den Charakter reinversetze.
Genau. Oder? Das ist jetzt teilweise, ich sag nur so, das ist jetzt nicht mechanisch regelbedingt, außer natürlich, es gibt Situationen, da kriegst du deinen Status als Würfelbonus oder der Gegner kriegt seinen Status als Würfelbonus, wo du halt die unterschiedlichen Stati halt vergleichen musst. Weil der eine höher politisch ist als du. Aber ansonsten ist es nie explizit mechanisch abgebildet. Also das lore-mäßige System in manchen Würfen ist es natürlich explizit mechanisch geregelt, wie bestimmte Aktionen in dieser Welt laufen, immer. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist Rules Heavy. Weil das müsste theoretisch auch nur die Spielleitung wissen. Der Spieler müsste natürlich dann nachwissen, was hinter diesem Wurf steht, was es auch mechanisch und ich sag's mal auch so zukunftsmäßig für den Charakter bedeutet. Ich möchte ein schönes Beispiel bringen für Vampire, dass man das vielleicht in dem Moment ein bisschen besser verstehen kann. In Vampire bist du ein Vampir. Ein Vampir kann einen anderen Vampir komplett austrinken, inklusive dessen Seele, die dann ein Teil von dir wird. Ist eine Sache, dafür brauchst du theoretisch eine Erlaubnis, dass du das überhaupt machen darfst. Du kannst natürlich auch ohne Erlaubnis machen. Egal wie du das machst, ob mit Erlaubnis oder ohne Erlaubnis, es senkt deine Menschlichkeit, sozusagen wie sehr du noch ein Mensch bist oder wie sehr das Tier dich kontrolliert, wenn man es mal ganz grob sagen. Und das ist der Punkt, der Spieler muss nicht wissen, wie du das am Ende auswürfelst, wenn du die Seele trinkst, was da dazugehört. Er muss aber wissen, was es sozusagen für die Welt bedeutet, dass er diesen Akt getan hat, was diese Aktion für Konsequenzen hat. Und da ist bei Vampire der Punkt, dafür gehört ein bisschen Lore-Erläuterung dazu, ein bisschen auch Verständnis für die Welt. Und das ist für mich der Punkt, wo man es ein bisschen abstimmen muss einfach. Weil da kannst du niemanden einfach reinschmeißen und sagen, mache mal.
Kannst du schon. Ist halt nur schwierig, dass es dann das Spiel wird, was du haben willst. Sagen ja. wir so, du kannst definitiv eine Koterie aufbauen von Schaufelköpfen. Das sind in diesem Fall Vampire, die einfach nur eine Schaufel über den Kopf bekommen haben, verwandelt wurden und dann gesagt werden, geh da hin und töte den. Die wissen nicht mehr von der Welt. Die wissen gar nichts. Du kannst mit diesen aus dem Nichts herauskommen, dass du ein normaler Mensch warst, der am nächsten Morgen aufwacht und ein Arsch ist. Problem mit Monster in sich hat, dass sie ihn auffressen will. Schöner Horror, macht Spaß, gutes Ding. Aber die meisten Vampire-Runden sind eher so, oh nee, ich spiele einen Charakter, den ich mir vorher ausgedacht habe, der mit bestimmten Faktoren bereits in der Welt kommt, wie zum Beispiel den eigenen Club, was sehr beliebt ist. Solche Sachen halt. Die Lore der Welt ist aber teilweise etwas schwerer zu verstehen als die Regeln.
Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, ist das Rules Heavy oder ist es nicht Rules Heavy? Weil die Rules, also die Regeln an sich, sind gar nicht so komplex. Aber ich habe eine ausdefinierte Lore, in der ich mich bewege oder bewegen will und die folgt Regeln. Oder sozialen Regeln, genau. die aber gar nicht festgelegt sind, sondern die ich als Spielleiter und mit meiner Gruppe eigentlich verhandeln kann.
Jein. Einige dieser sozialen Regeln sind grundsätzlich vom Regelwerk her komplett festgeschrieben, wie halt die politische, ich sage jetzt mal so, die Fraktion, in der das gespielt, hat gewisse Regeln, nach denen gehandelt wird. Die sind immer gleich für Vampire, wenn es zum Beispiel die Camarilla betrifft, was eine der politischen Fraktionen ist. Dort gibt es die Tradition, das sind grundsätzlich Regeln, nach denen jeder sich zu verhalten hat. Da lässt sich eigentlich nichts dran rütteln. Und da ist der Punkt, wo ich sage, die sozialen Regeln sind nochmal ein ganzes Konstrukt extra. Das wollte ich eigentlich mehr darauf hinaus, dass du zu diesen normalen spielmechanischen Regeln noch eine soziale Regeln oben drüber hast bei Vampire, nach denen du dich richten musst. Was es für mich halt diesen Unterschied gemacht hat zu Rules Heavy.
Ich finde es total spannend, weil viele ja auch sagen, Lore ist eigentlich Fluff, ne? Ich habe jetzt hier harte Regeln, aber eigentlich gehört ja Setting und Mechanik relativ eng zusammen und bei manchen Spielen mehr, bei manchen weniger. Also wenn, was du jetzt beschreibst, diese Regeln, die sind vielleicht nicht mechanisch abgebildet, aber ich kann eigentlich das Spiel kaum sinnvoll spielen, wenn ich das nicht ein bisschen kenne. Und das habe ich aber ja in einer anderen Gewichtung eigentlich bei fast jedem Spiel. Also selbst bei D&D, wenn ich davon ausgehe, also klar kann ich einen Zwerg so spielen, wie ich den will, mit den Fähigkeiten, aber ich brauche auch ein bisschen Wissen darüber, wie Zwerge drauf sind. Oder jetzt, keine Ahnung, ob es in D&D jetzt so ist, aber die stehen halt auf Bergbau und auf Diamanten und die können Elfen nicht leiden oder so. Das ist ja auch Fluff, der da drin steckt, den ich aber mitnehme und der aber, wie du sagst, Alex, im Grunde auch ein Stück weit am Tisch dann verhandelbar ist. Beim einen Spiel mehr, beim anderen weniger, wie ich das auslege oder nicht.
Ich stell dir jetzt die ganz gemeine Frage. Was machst du, wenn du den Werwolf triffst bei Vampire für dich am Tisch, der ja eine völlig andere Mechanik hat, was diesen Schleier und die Maskerade angeht, weil wenn der Werwolf sich verwandelt, dann vergessen die Leute einfach, dass da ein Werwolf war.
Die Menschen, das ist das Wichtige.
Ja.
Die Menschen vergessen.
Ja, aber die Maskerade ist ja für den Werwolf, also die Vampire müssen die Maskerade nicht gegenüber dem Werwolf aufrechterhalten.
Richtig. Außer du bist verantwortlich als Vampir in dem Fall, dass der Werwolf durchgedreht ist. Dann ist es deine Scheiße, die du verantworten hast.
Früher, in der guten alten Zeit, V3, gab es im Grundregelwerk ein langes Kapitel darüber mit Antagonisten. Und da wurden sämtliche anderen Arten von Geschmäckern an Monstern, die es in der Welt der Dunkelheit gibt, von Feen bis Werwölfe bis Inquisitoren, alle zusammengefasst auf Vampire-Regeln. Das heißt, du hast dann sozusagen Disziplin-Äquivalente gehabt. Der Werwolf hatte Stärke 5, der hat immer mindestens Stärke 5 gehabt. Hatte dann 3 verschiedene Formen und das war's dann. Aber es waren am Ende dieselben Regeln, die du in den Grundregelwerk hattest, konntest du auch für die Antagonisten verwenden, obwohl die komplett andere Regeln benutzen. Es gab da sozusagen Tabellen, um das Ganze umzuwandeln. Und ja, das geht in Vampire auch immer noch, aber ich bleib dabei, wenn ich in Vampire jemals einen Werwolf sehe, dann hat mich meine Koterie das letzte Mal gesehen, weil da bin ich irgendwo anders. Werwölfe sind 3 Meter große Monster. Niemand will bei denen in der Nähe sein.
Das kommt nur auf deine Generation und dein Alter an.
Ich habe jetzt gerade einen Gedanken entwickelt oder hier kurz skizziert, auf den ich jetzt gekommen bin über die Diskussion. Für mich hat sich jetzt rauskristallisiert, dass Regeln im Grunde 4 oder dass Spielregeln eigentlich 4 Bereiche umfassen, die wir da drunter zählen können. Wir haben einmal
die reine Mechanik, das ist, da haben wir ganz am Anfang drüber geredet, also was sind Würfelmechaniken, wie hängen auch einzelne Klassen, Attribute und so weiter miteinander zusammen. Dann haben wir als zweites Lore, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, also die irgendwie auch zur Regel gehört, also die mir auch Werkzeuge an die Hand geben, wie ich meinen Charakter spiele und wie die miteinander interagieren und der Welt. Dann habe ich eine Philosophie, da hatten wir bei ICRPG so ein bisschen drüber gesprochen und auch im Vergleich zwischen den zwei Spielen, nämlich was will ich eigentlich am Tisch, welche Art Spiel will ich spielen und wie wollen wir miteinander umgehen oder so, also was mal vorne drin steht, was ist ein Rollenspiel, was für eine Art Spiel habe ich hier, also ob das hier Fantasy ist oder eben ob ich halt so ein sehr soziales Spiel habe mit Intrige, wo ich mich drauf einlassen muss irgendwie und aber auch wissen muss, was hinter dem Spiel steht. Und als viertes würde ich noch reinziehen, so Material, also unterschiedliche Klassen, die sich mechanisch nicht unterscheiden, aber zwischen denen ich wählen kann, oder unterschiedliche Waffen, die sich mechanisch auch nicht unterscheiden, aber da bringen ja einige Regelwerke auch, also einfach Zeug mit, so wie du, glaube ich, Alex gesagt hattest bei Shadowrun, du nimmst die Zusatzbücher, aber du nimmst nicht die Regeln daraus, sondern die Ressourcen, die da drin stecken, so, das ist dieser Teil. Und genau, diskutiert haben wir, glaube ich, vor allem diesen ersten Teil und vielleicht noch ein bisschen den zweiten, oder sehe ich das falsch?
Das passt eigentlich ziemlich gut. Ja. Weil der dritte Teil, das mit was wir erzielen wollen, ist ja eher das, was wir schon mal hatten mit der Session Zero. Ja. Mit dem Talk, das klärt man ja vorher, welches System passt, ja, wo wollen wir hin. Und Materialien, sage ich es mal so, das ist ein Goodie to have. Es ist schön, wenn das Regelwerk genug Material liefert, dass ich erstmal was habe, worauf ich mich verlassen kann. Wo ich aber sage, es sollte am Anfang, vor allem wenn es neue Spielleitungen sind, denjenigen nicht erschlagen. Dass ich mich nicht durch 400 Seiten Monster blättern muss, wenn ich jetzt keine Orientierung habe, wohin ich muss.
Ich habe da ein Regelwerk, was ich mochte, muss ich in der Vergangenheit sagen, weil ich mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Es ist eine alte Krankheit, es ist ein sehr deutsches Regelwerk. Ultima Ratio. Ich mag Ultima Ratio vom Konzept her total gerne. Es ist ein Rollenspielsystem, wo du viele Attribute hast und mit W4 würfelst und die dann zusammenzählst. Und wenn du alle eine 4 zeigen, steigst du automatisch aus. Also Gesundheit, normales, genetisches Wachsen, in Anführungszeichen. Das ist nett. Das mag ich. Die Idee finde ich toll. Aber, oh Gott, ich habe dafür Charaktere erstellt. Und dann habe ich aufgehört, Charaktere zu erstellen, weil ich einfach die Charaktere aus dem Buch genommen habe, weil das um einiges tragbarer war, als wenn ich mich in die ganze Lore, die dahinter ist, einarbeiten muss und in die Materialien, die mir dieses Regelwerk gibt. Weil das Regelwerk gibt es sowohl einmal für eine Shadowrun-Welt als auch für eine Space-Weltraum-Space-Opera-Welt. Und beide benutzen dasselbe Regelwerk irgendwie und du hast nur ein Zusatzbuch fürs andere, dann ist es... Es ist furchtbar viel Material, es sind gefühlt dutzende Bücher zusammengefasst, aber es war einfach nicht gut genug, dass ich sagen würde, ich habe da wirklich Spaß dran. Ich müsste quasi einen Doktortitel erstmal kriegen, bevor ich in diesem Regelwerk überhaupt was machen kann. Das macht zum Beispiel Vampire besser, weil du halt auch einfach mit wenig einsteigen kannst und nicht jeder muss keinen treffen, den Herrn aller Vampire muss man nicht. Aber am Ende müssen wir halt sehen, Materialien, ja, haben wir nicht viel drüber geredet, weil die auch großteils abhängig davon sind, was dir die Designer geben wollen. Weil auch ein Teil Materialien, das ist vor allem in dem bösen Spiel mit den drei Buchstaben passiert, D&D und DSA, beide. Wir haben angefangen, dass wir ein Grundregelwerk rausbringen. Das ist bei DSA 4.1 ein gutes gewesen. Das weiß ich auch noch, das habe ich selbst benutzt. Bei DSA 5 war es auch ein ziemlich gutes. Aber dann kommen die Expertenringe. Also es war nett, dass die nur optional sind, was auch gut ist, was ich schön finde. Aber wenn du Leute, die das Spiel länger fragst, dann, also ohne das Buch der Helden oder Wege der Helden oder wie es hieß, brauchst du eigentlich gar nicht anfangen. Und wer weiß, vielleicht willst du mal einen Geweihten spielen, dann brauchst du Wege der Götter. Und mit einem Schlag hast du so viel zusätzliches Material, was du sichten musst und was du bedenken musst, hat einen Geschmäcker.
Es steht da ja am Ende auch ein bisschen ein Businessmodell dahinter. Zumindest genau. bei den großen Systemen, D&D, DSA, Shadowrun genauso. World of Darkness sehe ich gar nicht ganz so schlimm, aber ja, da ist auch ein Geschäftsmodell dahinter. Aber ich weiß nicht, da wirst du mir mehr sagen können, ob es 10 Ergänzungsbände zum Vampire-Regelwerk gibt oder ob es da nur unterschiedliche Editionen gibt.
Bei Vampire hat man aktuell, glaube ich, 18 Regelwerke. Also das Grundbuch, es gibt ein Spielerhandbuch und dann, ich sag's mir so, Vampire hat es schön gemacht mit dem, diese zusätzlichen Regelwerke immer zu besonderen Sachen zu machen. Ich habe beispielsweise in Vampire ein einzelnes eigenes Regelwerk für Liebe zwischen Spieler und NPC. Ich habe ein eigenes Regelwerk für Horror. Ich habe ein eigenes Regelwerk für, ich mache In Memoriam-Szenen. Das heißt, ich gehe in die Vergangenheit, weil ich in die Erinnerungen von jemandem eintauche. Also Vampire hat das immer so wie Ergänzungen gemacht. Immer mit, ich bekomme noch ein bisschen mehr Tiefe. Das brauche ich nicht, um zu spielen. Natürlich wird es immer schöner und immer mehr, je mehr ich zur Verfügung habe. Was natürlich für ein DM schön ist, aber die Spieler davon brauchen halt wirklich nur einen kleinen Teil. Das muss man einfach sagen. Es ist ein nice to have, wenn ich es mal so nennen darf.
Ich muss nur kurz drüber nachdenken, wie ich das sehe und wie ich das verstehe, aber ja. Also es fühlt sich für mich vom Businessmodell her ein bisschen angenehmer an, als das, was ein DSA, also ein Schwarzes Auge oder ein D&D oder ein Shadowrun fährt. Wobei ich bei Shadowrun sagen würde, gefühlt reicht da immer das Grundregelwerk, um es zu spielen. Beim Schwarzen Auge macht es einfach mehr Spaß, wenn ich mehr Optionen habe. Und ich muss bei Shadowrun einschränken, ein Grundregelwerk und ein Kompendium, zumindest für mich. Weil ich mit dem Kompendium einfach nochmal 4, 5 Möglichkeiten mehr habe, was den Charakterbau angeht, ohne dass ich zwingend die Ressourcen oder die Sachen brauche, sondern einfach die unteren Metatypen mit habe. Also Metatypen sind bei Shadowrun die Spielarten des Menschen. Von Troll, ich habe da noch 5 Metatypen mit und ich habe da eventuell noch die Regeln für, ich möchte einen Ghoul oder einen Vampir spielen mit. Die ich sehr angenehm finde, die ich aber nicht zwingend brauche. Es ist eigentlich egal, ob ich einen Troll oder einen Fomori spiele. Und das kann ich auch mit dem Grundregelwerk flufftechnisch machen, wenn ich das möchte. Ich muss mich nur trauen.
Generell würde ich halt sagen, ja, das ist ein Geschäftsmodell, das wollte ich auch sagen. Das Problem bei dem Geschäftsmodell, ist aber auch ein bisschen, es mag cool sein, dass es das geht, aber viele vergessen dann auf Dauer ihr Grundregelwerk. Gutes Beispiel, V20, das 20 Jahre Jubiläumsregelwerk von Vampire, hat auf V3 basiert, der dritten Edition. Und V20 hat dann ein Gesamtregelwerk rausgebracht, was 650 Seiten hat. Was so gut wie alles abdeckt, was du jemals irgendwie in den Sonderbüchern gehabt hast. An Regeln und Stuff, den du brauchst. Und auch Lore. Sowas ist zwischendrin mal nett. Das habe ich aber bei DSA noch nie gesehen. Bei DSA sehe ich immer nur, ich kann mir das Grundregelwerk kaufen, aber wenn ich das Grundregelwerk gekauft habe und angefixt bin, dass ich Spaß habe daran, will ich mehr Optionen haben und dann kaufe ich die nächsten. Bei D&D dasselbe, Tascha ohne Tascha ergibt D&D keinen Sinn. Bei Tascha hast du die geilen Zauber, hast du die geilen, coolen neuen Rassen, hast die coolen Subarchetypen. Die ganzen coolen Sachen hast du in Tascha bekommen. Also brauchst du das Taschabuch dazu. Und dann kannst du auch gleich Mods des Multiversums dazu kaufen, weil dann hast du wenigstens noch Genasi dabei. Und Klenker. Oder wie auch immer wir die KI beleidigen wollen.
Dann du als Creator und ich als irgendwie freier Verlagsmitarbeiter, es ist für die Leute, die das nicht professionell machen und die es eventuell auch professionell nebenbei machen, ganz, ganz schwer in dem Business Geld zu verdienen. Und wenn ich dieses Anfixen nicht habe, und das macht Wizards of the Coast halt verdammt gut, und Ulysses mit dem Schwarzen Auge nicht so schlecht, die haben aber inzwischen ein anderes Modell für sich entdeckt, in Form von Crowdfundings, und wir fixen unsere Spieler an, dass sie einfach mehr Lore haben wollen, weil die Community so toll dafür ist. Wenn es Leute gibt, die davon leben wollen und die das professionell betreiben, dann brauche ich in gewisser Art und Weise ein Geschäftsmodell, das in die Richtung geht.
Das würde ich unterschreiben, kann man nicht vornehmen. Ist auch nicht nötig, aber bei mir ist halt auch, ich habe das Lux, dass es für mich ein Hobby ist.
Ich mache jetzt nichts Geheimes draus. Wir haben mit unserem Stand auf der Dreieich mit dem Umsatz die Standgebühren reinbekommen, mit dem Gewinn wahrscheinlich nicht. Also von daher, support your local Roleplay-Dealer und supportet eure Verlage und die Spiele, die ihr haben wollt. Bezahlt da gerne auch ein bisschen für. Spielt das, was ihr spielen wollt und habt Spaß dran. Das ist die Hauptsache und das ist das, was wir, glaube ich, alle wollen, auch als Verlage und Content Creator. Und wenn dabei ein bisschen was für die Leute, die da was tun, bei rauskommt, freuen wir uns. Weil viele, viele können davon nicht leben. Es sind in Deutschland 3, 4 Verlage, die es schaffen, hauptamtliche Mitarbeiter zu bezahlen.
Und selbst solche großen Verlage wie System Matters setzen noch größtenteils, also groß, in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht, kein Ulysses, kein Pegasus, aber trotzdem groß genug und in der Rollenspielszene wohl bekannt. Und ich kann mich nicht erinnern an, mal von Dungeon Fall Classic vielleicht abgesehen, weil ich das Spiel nicht so gut leiden kann, kann ich mich an kein Spiel erinnern, was wirklich schlecht war von denen. Und trotzdem haben die fast ausschließlich nur freie Mitarbeiter. Was halt einfach so ist. Das ist aber auch in Ordnung, das ist halt so. Aber da ich es als Hobby mache, ist für mich auch eine Grundsache, die ich von Kevin Crawford, und der kann davon leben, die ich von Kevin Crawford gelernt habe. Bring deine Regelwerke, wenn du kannst, in der Schnellstarter oder in einer runtergeschraubten Version raus und frag für die Kür, verlangst du dann Geld. Kevin Crawford hat ein sehr geiles Businessmodell. Der hat Stars Without Number, Godbound und Cities Without Number und so weiter gemacht. Und dessen Konzept ist einfach, er bringt eine PDF raus, die hat die Regeln drin, alles was du zum Spielen brauchst, aber er bringt dazu noch eine Premium-PDF raus, die es auch nochmal als Druckbuch gibt, Hardcover, Luxusdicke, Superpapier, und diese Premium-PDF hat halt einfach noch mehr Material. Aber zum Spielen reicht dir die freie PDF komplett aus. Das ermöglicht dir auch, Systeme rauszubringen, die, es ist OSR-Zeug, ja, die ein bisschen komplizierter sind, weil die Spieler sich selbst einlesen können. Das ist auch mal das Problem, was du bei hochkomplexen Rules-Heavy-Systemen hast. Du hast vielleicht einen Spielleiter, der das Buch gekauft hat. Und wenn du in Anführungszeichen Glück hast, dann hat er das nochmal als PDF gekauft und reicht die PDF rum. Aber dass sich jeder Spieler sein eigenes Regelwerk kauft, um dann seine Regeln selbst gut zu kennen, das halte ich für unwahrscheinlich.
Da muss ich ein bisschen Werbung für Pegasus und Shadowrun machen, die es regelmäßig schaffen, wenn auch etwas später, die Grundregeln als Taschenbuch rauszubringen und das für einen echt schmalen Taler.
Das stimmt. Ich habe noch die Original Shadowrun 5 Edition im Hardcover. Die haben dann halt einmal rausgegeben. Wir haben jetzt ein neues Shadowrun. Wir haben Shadowrun 5. Hier kauft unser Hardcover. Ich glaube, das haben sie sogar beim Kickstarter gebälzt damals oder so. Und das ist cool. Ist nett zu haben. Aber selbst das verdammte Buch hat nur 30 Euro gekostet. Es war Hardcover. Es ist ein 300 Seiten Hardcover und der kostet 30 Euro. Und dann haben sie später halt noch den Softcover rausgebracht, dass dieses DIN A5 Buch ist, wo die Regeln nochmal revised drin sind und wo die Regeln danach auch gut funktionieren, günstig für, ich glaube, 20 Euro oder 15 Euro angeboten werden. Das ist ein richtig geiles Konzept auch, auf jeden Fall.
Ich glaube, ihr beide könntet jetzt noch eine Stunde über das Thema reden. Ja. Ich glaube, das könnt ihr euch für einen anderen Podcast aufheben. Weil den Podcast damit zu beenden, passt, glaube ich, nicht so wirklich. Nee. Ich würde vielleicht nur noch mal so eine Zusammenfassung machen, einfach mit Rules Heavy, Rules Light. Es gibt beides. Was für euch Rules Heavy und Rules Light ist, müsst ihr selber ein bisschen mal ausprobieren, rausfinden. Am Ende müsst ihr entscheiden, was wollt ihr spielen, wie genau wollt ihr es darstellen und findet ihr euren Geschmack und sucht euch dann dazu ein passendes Regelwerk.
Das würde ich so unterschreiben. Ein passendes Regelwerk muss nicht, geht nicht daran und sagt euch, oh Gott, das Narrativ ist mir zu schwer, ich will nicht gut sein. Vergiss es. Spielt, worauf ihr Lust habt, spielt immer, worauf ihr Lust habt und dann spielt los. Hauptsache, ihr seid mit Teil dieser Community und werdet zu tollen, großartigen Storytellern. Und damit würde ich dann auch diesen Abend heute beenden. Es war schön, mit euch geredet zu haben. Sagt nochmal Tschüss in die Kamera und tschüss.
Tschüss. Ciao. Ciao. Also ja, vielen Dank auch nochmal von mir. Ich habe vorhin total vergessen, ich muss noch einen Shoutout an Zelle rausschmeißen und die Pathfinder-Runde damals. Vielen Dank nochmal.
The Guild of Dungeoneering on a quest we're never veering, or to be a dungeoneer. Swimming in pools of gold, this is the Guild of Dungeoneering. All the monsters keep appearing, or to be a dungeoneer. Whose stories will be told? What's that sound? I hear a noise. Something's coming, girls and boys. Run for the hills and far away. The Guild of Dungeoneering. Curse and swear, but don't despair. The way out of here must be over there. I think we're lost, but what do we care? We're the Guild of Dungeoneering.